Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast die einzigartige, wunderbare, phänomenale Mine. Und ich habe gehört, es gibt Bubbles against Troubles. Was das heißt, ihr könnt gespannt sein. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, abonniert unseren WhatsApp-Newsletter, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Vinny.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Grüß Gott und bonjour.
Hallihallo, mein Freund. Na, hast schon die letzten Schlagzeilen gelesen, was sich so Neues tut am Gläsermarkt, mein Freund?
Tatsächlich nicht, nee. Aber
ich muss
du.
Ehrlich sagen, ja, ich muss sagen, es wundert mich, dass es so lange gedauert hat, bis da eine Klage kommt.
Klär mich auf, es klingt jetzt schon, du bist schon zu tief drin.
Ja, Zaltau hat geklagt, weil es am Markt eine absolute Kopie gab der Zaltogläser, also von der Form her, nicht? Also die waren nicht mundgeblasen, sondern Maschinen gemacht von der Firma Spiegelau, die zu Riegel gehört. Und das war halt 1:1 das gleiche Glas und die haben anscheinend...
Wie das Universalglas oder welches?
Ja, alle, die ganzen alle, Gläser.
Die ganze Kollektion.
Ja, ja, genau. Und die kosten halt nur einen Bruchteil von den Zalto.
Und du Bruchteil merkst das, brechen die aber auch schneller?
Das weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, die sind fast so leicht wie die Zalto, aber man merkt, wenn du es in der Hand hast, dass sie einfach plumper sind. Ja? Also sie sind nicht gewuchtet wie ein Zalto-Glasl, sie sind dann doch so ein bisschen dicker, sie sind starrer vor allem.
Ja, das stimmt, die Zalto-Gläser und, sind so richtig flexibel.
Ja, genau. Und aber mir jetzt gewundert, dass das so lange gedauert hat, weil die sind jetzt doch schon länger am Markt. Und jetzt gab es einen Preis, Plagiarius 2024.
Hä, was?
Ja. Das wird von so einer Jury vergeben, einmal im Jahr für das plumpste Plagiat des Jahres.
Das wusste ich gar nicht. Das sollte man mal in der Musikindustrie
dieses Jahr an die Gläser von Spiegelau und ich muss ehrlich sagen, ich finde es verdient.
Aber wo hast du
also, aber ein Glasl, irgendwie eine Form nachzubasteln, ja, das ist ja okay, ja. Also du kannst wahrscheinlich du kannst das Glas, du kannst das Rad nicht neu erfinden und das Weinglas wahrscheinlich auch nicht. Irgendeine Form oder so muss es ja geben. Aber 1:1 die gleichen Gläser basteln ist schon und bei einfach um ein Drittel billiger oder noch um zwei Drittel billiger anzubieten, ist eigentlich.
Aber meinst du, der Markt wird das abstrafen, die Weinwelt? Oder meinst du, die Leute denken einfach,
weiß ich billiger? Nicht. Ich glaube, wir können mithelfen. Weil die Gläser sind auch bei weitem nicht so gut. Also da muss ich echt sagen, du hast zum Beispiel so ein. Machen wir jetzt Name-Dropping? Ist eh schon wurscht, oder?
Ja.
Aber da muss ich sagen, wenn ein Maschinenglasl, dann ein ehrliches. Und dann vielleicht, weiß ich nicht, da gibt es Firmen wie Stölzle Lausitz oder Adner, die genauso gute Glasl machen. Und weißt, ich denke mir immer, wenn du ein Maschinenglas nimmst, dann soll es auch ausschauen wie ein Maschinenglas und soll sich verhalten wie ein Maschinenglas.
Ja.
Aber nicht ein Maschinenglas
das
in Tarnung.
Ja,
das einen auf den Mund geblasen. Genau, ja, das ist irgendwie uncool, oder? Also,
ja, das stimmt.
Not my cup of tea.
Also keine Kaufempfehlung dafür.
Nein, würde ich auch sagen, keine Kaufempfehlung dafür. Man muss nicht immer positiv sein, man kann auch ruhiger mal draufgeben.
Absolut.
Aber ich bin gespannt, ob unser nächster Gast positiv ist. Ich glaube schon, weil die hat ein neues Album rausgebracht.
Oha, ja, Mann.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall sehr positiv, dass sie heute hier ist, weil ich freue mich sehr. Wir kennen uns schon sehr lange. Und sie hat nicht nur ein neues Album dabei, sondern auch ein paar Bubbles, habe ich gehört. Da freue ich mich besonders drauf.
Bubbly, bubbly. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf die Curly, dass das die erste Folge ist, die du tatsächlich von vorne bis hinten organisiert hast.
Ja, ich bin auch...
Noch 116 oder 117 Folgen einmal die große Initiative des Curly.
Es hat sich auch gut angefühlt. Das kann man jetzt vielleicht in Zukunft mal nach der nächsten... Also Folge 220 mache ich dann wieder.
Finde ich super.
Perfekt.
Also ich find's echt gut und wahrscheinlich können wir sie auch nochmal gläsertechnisch beraten, weil ich glaube, sie ist auch Anfängerin, beziehungsweise usual heavy user.
Yes.
Und ja, macht großartige Musik. Ich freue mich aufs neue Album. Du hast auch vielleicht schon verraten, dass das Top 10 gehen wird. Wir drücken die Daumen.
Boom, ich drücke auch boom. Die Daumen. Ich wünsche es ihr sehr, auf jeden Fall.
Und freuen uns jetzt auf eine sprudelige Folge mit
Mine! Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan. Ah, nee, das ist das Intro. Wir haben heute mal einen Gast aus meiner, was sagt man, aus meiner Ecke. Nicht aus der Winehood.
Auch deshalb, geografisch.
Auch geografisch, ja, komplett. Wir sind heute in der Überzahl auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die liebe, wunderbare Mina am Start haben.
Hallöle.
Bonjour,
servus. Danke für die Einladung. Ich wollte schon immer mal mit euch einen saufen.
Ja, perfekt. Das ist immer eine gute Ausrede für Daydrinking. Und deshalb würde ich sagen, wir haben heute einiges vor, weil wir haben heute Bubbles am Start in Hülle und Fülle. Weil ich habe mir gedacht, warum machen wir nicht mal so eine Bubbles Einsteigerfolge, nachdem ich mit Mine ein bisschen gequatscht habe und sie meinte, ey, ich finde Bubbles ganz geil. Und dachte, ich finde Bubbles eigentlich auch ganz geil.
Korrekt.
Da könnte man ja mal drüber reden.
Bubbles against Troubles.
Bubbles against Troubles, Digga, ja. Das ist schon der Folgenname, das finde ich ja perfekt. Das läuft
also heute super. Zwei gegen Willi, ich bin der Erklärbär und ihr trinkt oder was?
Korrekt.
Ja, perfekt, wie läuft das?
Das gefällt mir gut.
Ja, ist doch geil. Super.
Bist du aufgeregt eigentlich?
Jetzt gerade in diesem Augenblick?
Ja.
Ein bisschen vielleicht, aber ich bin auch recht entspannt.
Wie ist es so, als Popstar in einen Wein-Podcast eingeladen
weiß
zu sein?
Weiß nicht, weil ich bin kein Popstar. Nicht? Aber
ich glaube schon. Ich bin nämlich aufgeregt, weil am Weg hierher, als ich noch die letzten Notizen zusammengekratzt habe oder versucht habe zusammenzukratzen, fahre ich da beim Moritzplatz im Kreisverkehr und sehe vor mir so ein 10x5 Meter großes Mine-Poster.
Ja, safe. On Tour. Die sind überall in der City.
Hat gerade neues Album Release raus.
Korrekt.
Korrekt.
Ja, aber ich muss dir was sagen, dann erlischt nämlich die, der Glanz an dem allem, denn man bezahlt für solche Plakate.
Hast du selber bezahlt, das Plakat?
Nein, ich habe es nicht bezahlt, das Label hat das bezahlt.
Geil, was kostet sowas?
Kein Plan, aber das würde ich auch mal gern wissen.
Siehst du auf der nächsten Abrechnung.
Ja, genau. Ich, am Ende zahle ich es nämlich doch. Ich weiß noch nicht, wie viel es kostet.
Aber geiles Cover auf jeden Fall. Baum heißt das Album, ne?
Ja.
Und wer hat die Illustration gemacht? Sieht mega nice aus.
Also es ist eine Kombination aus echten Haaren und Sophie Meyerhoff hat das nochmal überzeichnet. Dann, ja.
Oha, krass. Aha. Habt ihr deine Haare als Baum gelegt sozusagen?
Ja, das hat auch wehgetan. Irgendwann war mir richtig schlecht.
Weil
so, so 6 Stunden lang hatte ich dann so diesen Baum auf dem Kopf und das hat ganz schön in meinen Hirn gezogen.
Krass, das glaube ich. Aber geil, wie lange hast du jetzt an dem Album gearbeitet?
So 2 Jahre.
Krass.
Roundabout. Mit so allen Aufnahmesessions und so. Aber ich habe ja viel Pause gemacht dazwischen auch jetzt durch diese ganze Familiensache.
Diese Situation.
Mit diesen Kindern da.
Ja, voll, aber krass, dass du trotzdem dann jetzt dein Album rausgezimmert hast. Voll nice.
Ja, ich bin auch echt glücklich darüber und finde es sehr gut.
Und du gehst immer nach Sandhofen,
Sandhausen. Ja.
Du hast ja dein Studio, wo du immer da am Start bist, oder? Weil ich dachte mir so, krass, du gehst immer da hin, du könntest ja auch in jedes Studio hier in Berlin, aber du gehst immer da in die...
Wo ist Sandhausen?
Das ist bei Heidelberg.
Ah.
Ja. Gibt's auch guten Wein da übrigens. Heidelberg, da gibt's einen ganz kleinen, super geilen Weinladen, wo wir immer einkaufen gehen. Ich habe sogar die eine Flasche Wein immer da, die ich da immer getrunken habe, habe ich sogar in einem Songtext drin,
oha,
weil ich den Lulu heißt, der ist ein französischer Weißwein. Hätte ich eigentlich gern mitgebracht, aber habe ich nicht gefunden hier in Berlin.
Mal, hättest du was gesagt, ja. Haben wir auf der Karte.
Echt?
Kommt aus dem Jura, ja.
Der schmeckt so nice.
Ja.
Der ist schön süffig.
Was?
Ja.
Lulu?
Ja, machen hervorragende Sauvignons.
Ja, geil.
Bisschen freaky, aber meistens Zauber.
Aber ich wollte gerade fragen, was trinkt ihr denn so? Was trinkst du denn so im Studio? Oder bist du da eher so ein
Vino?
Ein Vino. Immer Vino, immer Lili.
Ja, also wir haben. Nee, ich probiere mal so ein neues aus, ehrlich gesagt. Wir gehen mal dahin. Der Typ ist halt übelst nice. Das ist so ein richtiger.
Immer je nachdem, welche spät die offen hat. Oder?
Genau. Nee, wir gehen immer zu diesem einen Laden und der Typ ist ein richtig cooler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber er ist so ein schöner, auch so ein Labermensch. Der kommst du unter einer Dreiviertelstunde, kommen wir aus dem Laden nicht raus, weil der immer so breit erzählt über die ganzen Weine. Das finde ich aber sehr angenehm. Ich mag ja so Menschen mit Leidenschaft.
Wie machst du das dann, wenn du Stress hast? Wie drehst du denn höflich ab?
Ich habe eigentlich keinen Stress da.
Ein Musiker möchte man sagen.
Ja, ne? Nee, wenn ich in Sandhausen bin, dann bin ich ja wirklich 24/7 im Studio und habe dann nichts anderes vor.
Dort hast du doch auch ein Zimmer
da,
und so, ne?
Ja.
Ja, das ist mega geil. Du bist voll in der Zone halt, ne? Wahrscheinlich auch deshalb nicht Berlin, weil du halt dann.
Genau, das ist der Grund. Also ich habe ja auch ein Studio, ne? Also ich singe hier ein und produziere hier aus und so, aber die ganzen Sessions und Songwriting und so kann ich hier nicht machen. Da muss ich wegfahren. Ja.
Geil, das ist ein bisschen so Urlaub gleichzeitig.
Voll. Das ist voll Me-Time.
Ja, das ist voll geil.
Bist du ein Morgenmensch? Du bist so unglaublich frisch gerade.
Dankeschön.
Es wirkt so.
Das macht die Brille.
Pure Energy. Wo ist die eigentlich her, das Visier? Das ist keine Brille,
das ist meine,
ein Visier,
tatsächlich meine Release-Brille. Das ist meine neueste Brille, ja, die ich mir selbst zum Release geschenkt habe. Die ist von Makita.
Ah, geil. Die machen nice Brillen. Ne?
Astro, ja.
Astro heißt die.
Bin ja nee, ich habe sie so genannt.
Ich bin ja eher für Andy Wolf. Ne?
Ja. Andy Wolf, ja, auch ist solide. Ja.
Plus, solide Plus.
Solide ich sagen. Plus.
Die erste Brille, die ich in Berlin gekauft habe, war auch eine Andy Wolf. Wolf, krass, Wolf, echt, ja.
Machen beim nächsten Album dann, beim erfolgreichen.
Ja. Ich bin du Arschloch, die Top 10.
Wirklich?
Wissen wir doch noch gar nicht.
Ja, wahrscheinlich. Lenny, das schneiden wir dann
nicht. Ist es jetzt eine Prognose oder weiß man das so bei das euch in dem Ding?
Seine Prognose.
Mein Musikerherz sagt, die geht Top 10. Let's go! Positiv denken, du weißt, Dings.
Ja, dann trinken wir mal auf die Top 10.
Okay, so.
Nein?
Was vielen trinken Dank. Wir denn hier geiles?
Was trinken wir eigentlich geiles? Cheers. Cheers.
Ist das jetzt von dir oder von ihr?
Nein, das ist alles von Mine.
Okay.
Ich habe nur eine Zusatzflasche dann dazugelegt.
Krass.
Weil Trinken gerade so viel Spaß macht bei mir.
Ja, stimmt.
Trink jetzt.
Ja, trink. Ich hab gleich.
Trinkst du das häufiger oder hast du jetzt einfach stressig irgendwas zusammengesucht für die Folge?
Häufiger diese Flasche? Also, was ich heute mitgebracht habe, habe ich alles noch nicht getrunken. Aber ich muss sagen, ich bin aus Versehen Champagner-Fan geworden. Weil
das klingt gut.
Ich habe ja mal so richtig schäbig auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet eine Weile.
Nein, wo?
Als ich noch nicht mit Musik, also mit echter Musik Geld verdient habe.
Hast du ja gesungen.
Ich habe in so einer Partyband gespielt. Es war richtig schlimm, war das. Und da gibt es ja gerne auch so Menschen, die dann die Sängerin einladen.
Oh Gott. Kommen Sie an den Tisch! Hallo!
Genau.
Ja, wieso? Also so auf, also seriös ist das sowieso alles gar nicht.
Nee, gar
so.
Nicht.
Aber dann schon so öffentlich singen sie mal für den Tisch oder so auf schäbig, so, naja,
na,
hallo,
kommen,
so.
Ja.
Wie die Kellnerin anbraten in einem Wirtshaus, weißt du, da weißt auch, dass das nichts wird. Das ist wie eine Sparkasse, die nie voll wird. Da gibst du Trinkgeld, aber es wird halt dann nie was.
Ja,
und so ist es dann.
Zweiteres, ja. Ja, die wollen einen so abschleppen, aber es funktioniert natürlich nicht. Okay. Aber Drinks habe ich trotzdem manchmal angenommen. Und
ja,
einer hat mir mal also so ein Sektglas rübergereicht und ich dachte so, boah, das ist ja ein richtig nicer Sekt. Da war ich so 21, also das ist schon 17 Jahre her. Und dann war das ein Champagner und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich mag Champagner. Und seitdem bin ich drin, im Boot.
Ich stelle mir den Moment gerade geil vor auf so einem Kreuzfahrtschiff und so, boah, das ist ein geiler Sekt. Ne? Das ist Champagner. Oh, jetzt mag ich Champagner. Das ist aber geil, ja. Ich glaube, ich hatte auch was. Ich hatte, glaube ich, gar nicht so. Bei mir hat sich das so eingeschlichen. Irgendwie gar nicht, dass man irgendwann dann mit Willi abhängt und dann nur noch Champagner trinkt.
Ja, ich weiß aber gar nicht, woher das kommt. Irgendwann fängt man an zum Champagner trinken, ja. Und dann kommt man meistens nicht weg, weil es halt schon gut ist.
Weil es nice schmeckt.
Ja, es kommt aber schon so ein bisschen auf die Situation, wenn man halt dann eher in so Situations manchmal kommt, wo es Champagner gibt. Da, sonst gab es halt, früher gab es ja halt nur Mumm. Also irgendwie.
Rotkäppchen,
also
trocken.
Bei mir war so die Steigerung auf jeden Fall, also Mumm. Irgendwann haben die Leute dann angefangen, Cremant zu trinken.
Mhm. Curly, Wein, das Wörterbuch.
Cremant. Cremant bezeichnet Schaumweine, die außerhalb der Champagne in verschiedenen Regionen Frankreichs produziert werden. Die Produktionsart ist immer die Flaschengärung, die auch als Méthode traditionell bekannt ist. Also die gleiche wie in der Champagne. Cremants müssen bestimmte von ihrer jeweiligen Appellation vorgeschriebene Produktionsstandards erfüllen, darunter die handverlesene Ernte und eine Mindestreifezeit auf der Hefe, die oft länger ist als bei vielen anderen Schaumweinen. Zu den bekanntesten Cremant-Regionen gehört Cremant d'Alsace, Cremant de Bourgogne und Cremant de Loire.
Und dann Champagner. Also das war so mein Way, so gefühlt. Weil irgendwann war
aber Mumm ist ja auch Champagner. Gibt ja nicht nur Mumm-Sekt, gibt ja auch Mumm-Champagner.
Ach,
ja,
ich glaube, auf dem Dorf.
Ja, das ist das, was früher, also in den, ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr Formel 1 geschaut, aber als ich das noch geschaut habe.
Das Rote!
Als Gerhard Berger noch fuhr.
Dieses Rote, ja.
Und so weiter. Ayrton Senna, da war der Podest-Champagner immer Mumm, ne?
Krass. Ja, also,
die da verspritzt wurde. Und ich dachte auch damals schon, besser verspritzt als getrunken, nicht? Also ich hätte dann nicht gerne ins Gesicht bekommen, nee, glaube ich. Da hätte ich deine Brille gebraucht.
Ja, ne? Also,
aber haben die so Champagner, der richtig geil ist auch, oder nicht?
Weißt du, warum? Ja? Ich habe schon lange nicht mehr probiert. Das ist bei Champagner leider das Problem. Das ist wie bei dem. Also was trinken wir? Wir trinken genau, hier ja. Bilka Salmon Brut Reserve.
Das ist aber
aus AI. Ja. Und die Sache ist, das ist eigentlich, war das mal, als ich so ins Champagner-Game reingesprungen bin, für mich der absolute Hit. Das war so das geilste Haus, En Vogue zu trinken, war damals super trocken, kann ich mich erinnern. Das war so, wann war denn das? Und in Wien. Zwischen 15 und 18 Jahren irgendwo war das.
Also so vor 20 Jahren ungefähr?
Nee, so vor 15 bis 18 Jahren. Sag ich ja.
Das weiß aber, wenn ich niemand anfängt, wie ja, alt warst du, als du 6 warst?
Sagen wir 20, dann ist es einfacher zu merken. Und da fängt man dann halt an und dann ist das ein cooles Haus. Und dann hatte ich das Gefühl, ohne da jetzt irgendwie was schlecht reden zu wollen, dass es immer ein bisschen süßer wurde und ein bisschen süßer und irgendwie den Fokus verloren hat. Und dann ist es eigentlich so, wie es sein müsste. Ich müsste das trotzdem immer verkosten, ob es dann vielleicht wieder gut wird oder ob es mein eigener Geschmack wäre. Aber der Druck in der Champagne mit neuen Produzenten, mit Winzerchampagnen, mit anderen Häusern, die sich verändern, ist so groß, dass du dann mal was anderes trinkst und sagst, ja klar, krass, das kostet das gleiche und ist viel besser, oder trifft viel besser meinen Gaumen. Und dann bist du nämlich aus dem Boot raus. Und das ist so ein bisschen verloren gegangene Liebe, weil ich habe das mal echt geliebt.
Und, wie und
dann wurde jetzt das nicht gepflegt, die Beziehung, gell? Und jetzt ja, trinke ich es nie mehr.
Aber wie eigentlich ist das, dieses Aufeinandertreffen des Erneute? Wie gefällt sie dir noch?
Besser, als ich mich davor getrennt habe, weil ich finde, es hat jetzt einen sehr schönen, floralen Stil. Es hat auch viel Frische. Es ist nicht mehr so süß, wie ich es in Erinnerung habe. Aber es ist jetzt noch immer nicht so, dass ich sagen würde, wow, das ist jetzt so mein Lieblingshaus. Also ich finde jetzt so Röderer Kollektion, die wir immer haben, finde ich eine Spur stärker zum Beispiel. Wenn du jetzt von den Häusern familiengeführt, ich glaube, das ist nicht mehr familiengeführt, das wurde von einer Familie übernommen, aber ja, es ist auch ein Konzern, frei heißt die, da gehört Chaboulet auch dazu oder Chateau Lagune. Und ja, also ich glaube, die werden sich jetzt wieder, man liest viel über Bilka, das ist viel verändert.
Wie spricht man das dann aus? Bilka Salmon.
Bilka Salmon, würde ich sagen, obwohl ich jetzt kein Franzose bin. Wie bei dir klingt das besser, wie hast du gesagt?
Bilkar Salmon.
Oh. Klingt professionell.
Ich habe eine Frage. Wenn du sagst, ja, dass das jetzt irgendwie immer süßer geworden ist und nicht mehr so geil schmeckt und dir nicht mehr so reingeht, glaubst du, es liegt auch daran, dass also der Geschmack verändert sich ja so mit der Zeit, wenn man älter wird. Da findet man süß scheiße, dann findet man irgendwann bitter ein bisschen nicer, dann kann man ein bisschen schärfer essen und so. Das verändert sich ja so ein bisschen.
100%.
Glaubst du, es liegt an dir? Oder glaubst kann auch du, sein. Es hat sich wirklich der Geschmack verändert?
Ich sage jetzt natürlich für alle, die zuhören, natürlich verändert sich mein Geschmack nicht und ich kann das ganz genau einschätzen. Aber, ja natürlich hast du recht, du schmeckst ja auch jeden Tag verschieden. Wenn du gut drauf bist, schmeckt automatisch ein Wein besser. Wenn du einen schlechten Tag hast, schmeckt der Wein nicht so. Ich glaube aber schon, dass es da auch das Haus war, das sich verändert hat. Aber ich gebe dir schon recht. Ja. Ich habe zum Beispiel angefangen früher mit so, als ich Rotwein trinken angefangen habe, mit so Fruchtbomber aus Österreich. Alles, wo Cabernet mal dabei war oder Merlot, so das Üppige. Dann kommst du irgendwie nach Italien und fängst zum Sangiovese trinken an und ein bisschen Piemont. Obwohl Piemont für die Anfänger, finde ich, meistens dann wieder zu hart und zu speziell ist. Und dann kommt erst irgendwann Bordeaux und Burgund. Ich glaube jetzt nicht, dass es junge Leute gibt, die anfangen mit Bordeaux oder Burgund oder so, weil das irgendwie, finde ich, oft zu
herb.
Ja, und unschmeichelnd ganz einfach ist. Ja. Mhm. Stimmt. Also ich glaube, da kommt man eher erst drauf, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat am Gaumen.
Wie schmeckt dir das denn? Ich finde es auch ganz geil. Ja, so würzig. Und es riecht wieder dieses Brioche, hat es doch wieder, wenn es riecht, oder?
Es hat viel Brioche, es hat eine Melisse. Also es ist wirklich so eher auf der floralen Note, muss ich sagen.
Also ich war,
passt nicht so ein bisschen.
Doch, voll. Also Brioche habe ich komplett. Das ist so frühstücksmäßig, aber perfekt eigentlich. Aber letztens war ich, da wo ich mit Matteo da im Fassil war mittags, in diesem Zwei-Sterne-Laden, da gab es den als Aperitif und dann hast du den gestern geschickt und ich dachte so, aha, haut sie den richtig heißen Scheiß raus. Und Steve habe ich das geschickt und er meinte so, Alter, das ist schon was zum Flexen.
Hat er so, gesagt.
Nee, wo ich essen war, habe ich ihm den Ding geschenkt. Und er so,
am berühmtesten in dem Haus war natürlich immer der Rosé. Also Bill Casalmont Rosé war
so. Sie hat mich gefragt, ob ich den Rosé lieber nehmen will.
Ja, das war so
will.
Der Überscheiß.
Ist das nicht, aber es ist rare, dass für ein Haus der Rosé der bekannteste Champagner ist, oder selten,
ja,
oder?
Bekannteste, aber das war so der, glaube ich, der Bill K. so vor 10 Jahren richtig durch die Decke gebracht hat. Also das war der Rosé, wo du immer gesagt hast, das ist ein Rosé von einem Haus, der richtig gut ist. Weil meistens ist das oft Rosé, weiß ich nicht, finde ich halt oft so ein bisschen ein Nebenprodukt. Ne?
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Da hat das aber wirklich gepfiffen. Und ich finde das, also ganz ehrlich, es ist sicher relativ jung, würde ich sagen. Was steht da hinten? Steht da sogar ein Degorgierdatum drauf? Ja. My Origin
20, ne?
19.12.20. Das wird aber dann wahrscheinlich...
Ein Corona-Wein.
Ja, safe.
The Secrets of Gewinn. Naja, kann man da hinten auch scannen und so weiter. Ist auch alles neu, gell? Man muss sich halt nur für die Sachen interessieren, damit die am Schirm bleiben.
Was schreibst
ich
du denn?
Ich finde es toll, weil es so für mich tolle Jugenderinnerungen sind.
Super. Jugend, meine Jugend verbindet sich mit Champagner.
Früher war das in Österreich ganz groß vertrieben bei Kracher Fine Wine Trade. Das sind unsere Freunde und das hat natürlich der Hans Martin damals auch vertrieben, der war da schon dort. Und das
ist ja auch ein Homie, der Hans Martin. Das ist halt
sick.
Viel lustige Erinnerungen.
Was steht denn auf deinem Rider? Was steht denn da? Was für Champagner wird denn da geliefert?
Champagner steht da nicht drauf, weil ich fühle mich halt immer so snobby. Deswegen haben wir Cremant draufstehen. 2 Flaschen aber Cremant.
Was? Wirklich?
Krieg ich jetzt Ärger?
Nee, warum?
Nee, aber das. Da denke ich mir, da bestelle ich doch irgendwie coolen Champagner, der nicht so teuer ist, weil das ist ja dann gar nicht so viel wie bei Cremant.
Das stimmt.
Und habe aber dann das geilere Getränk. Ist es wirklich nur so
der Image? Aber der schmeckt mir wirklich auch sehr gut.
Ja, okay.
So, wir haben einen ganz bestimmten draufstehen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Also,
was ist denn der? Also was würdest du sagen von der Qualitätsstufe? So? Gibt es auch Cremants, die krasser sind als Champagner? Das ist ja nur die...
Rebsorte, oder? Das ist ein Gebiet.
Genau, das ist ja nur das Gebiet.
Kommt immer darauf an, welcher Cremant und welcher Champagner, aber overall sicher nicht, ne?
Weil das halt nicht aus diesem Gebiet kommt. So. Also kann man schon diese, weil ich würde sagen, so die Volksmeinung ist natürlich, Champagner ist immer das Krasseste halt.
Ja,
so
also ich glaube, wenn du einen richtig guten Champagner hast, dann gibt es selten Schaumweine von irgendwo anders auf der Welt, die da jetzt
mithalten können.
Und dann gibt es natürlich heutzutage dann immer die, also Ausrede ist jetzt ein böses Wort, aber die Meinung, naja, man darf sich ja auch nicht vergleichen mit Champagner. Man muss Schaumwein dazu machen, dass der eigene Identität hat. Und dann ist halt Cremant de Jura oder Cremant de Loire oder was auch immer. Und das muss dann so schmecken. Und man kann nur aus der eigenen Riege der Beste sein. Aber natürlich vergleicht man immer. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass weiß nicht, ich habe selten was Besseres jetzt getrunken, schaumweintechnisch, als sehr guten Champagner. Ja,
aber es gibt auch guten Champagner, sehr guten Champagner, der relativ bezahlbar ist, wenn man sich bisschen auf die Suche
begibt. Es gibt viel, was super bezahlbar ist.
Klar. Ich fand den jetzt auch gar nicht so teuer, ehrlich gesagt. Ich war überrascht.
Was hast du bezahlt dafür? Mit dem Weinhändler deines Vertrauens?
45
Euro,
glaube ich. Ja. Ja, das geht echt voll.
Ich glaube, brutto steht das für ein 40er oder so im Regal. 40, 45, so irgendwas. Ne? Und dafür ist es voll okay, finde ich.
Voll. Also mir geht's gut rein.
Das war echt schlecht. Ja, man sieht es da. Schluckfrequenz ist gut. Ja. Freut mich.
Die Schluckfrequenz sitzt auf jeden Fall.
Oh, ich glaube, ich warte auf den nächsten, sonst lalle ich gleich ins Mikrofon.
Ja, das wollen wir ja.
Ja, bitte. Dann schütte nach. Sagt der nicht trinkt.
Ja, gell? Nicht verraten.
Wettbewerbsverzerrung.
Nicht verraten.
Also, okay,
nicht verraten, bitte.
wusste ich nicht. Du hast mich nicht gebrieft, sorry.
Ah, okay, macht ja nicht. Das ist das Lustige bei uns. Sag mal, wer hat dich heute eigentlich dich gebrieft
eingeladen
und beraten?
Beraten? Also, darf man das sagen oder ist das zu krass geworben?
Wir sind ein voller Werbepodcast. Na,
okay, gut. Also, eigentlich, ich habe noch nicht, muss ich sagen, den Händler oder die Händlerin meines Vertrauens in Berlin gefunden. Aber mir wurde zugesteckt, dass man in der Handlung, in der obersten Etage im KDW mal gucken kann. Mhm. Und ich habe keinen, also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der KDW-Fan, aber ich bin da dann hingefahren, weil ich wollte mich ja gut vorbereiten für heute. Und ja, und die Frau hat mich beraten. Ich weiß ihren Namen jetzt nicht, aber genau. Und ich habe ihr gesagt, ich will 3 komplett unterschiedliche haben und gerne speziellere Sachen. Aber wie ich das jetzt verstanden habe, ist der ja gar nicht so speziell.
Naja,
oder? Und das ist eher so eine solide Bank für dich, Willi.
Naja, es ist jetzt keins der großen Häuser, die man so kennt. Also es ist eins der kleineren Häuser, würde ich sagen. Ich glaube, die haben so circa ein paar, so um die 100, 150 Hektar. Wenn ich mich nicht täusche, hoffentlich. Sonst kann es jeder dann in den Kommentaren erklären, genau. Aber ja, also das ist so, für ein Hauschampagner ist das was Besonderes. Aber heute für die ganzen Winterchampagner wieder nicht. Aber
erklär
das ist schon
eine
geile Bank.
Bitte kurz nochmal. Ja, zwischen einem Haus und einem Winter.
Naja, generell ist es in der Champagne so, dass man Trauben zukauft. Also da gibt es ganz viele Traubenproduzenten, kleine Familien, für die es sich nicht lohnt, Champagner selber zu produzieren, weil ja keiner einen Keller und die Technik und alles zu Hause hat. Und das ist immer schon wie bei Kooperativen so gemacht worden, dass man seine Trauben an ein größeres Haus verkauft, wie zum Beispiel an Moët & Chandon oder an die anderen großen Häuser. Und dann gibt's ja, und dann wird das dort verarbeitet. Und bei Winterchampagner ist es so, es gibt dann auch die lustigen Codes hinten auf den Etiketten. Haben wir das schon mal erklärt?
Nee.
Diese lustigen Codes, das ist toll, das macht nämlich Curlys Weinwörterbuch.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Champagner-Codes. Auf jeder Champagnerflasche findet ihr einen Code mit 2 Buchstaben. Oh, mysteriös. Der verrät alle Geheimnisse. Also schnallt euch an, der Inhalt wird am Ende abgefragt und ist prüfungsrelevant. Lol. NM. Négociant Manipulant steht für ein Handelshaus, das den Champagner ausbaut und selbst vermarktet, aber die Trauben zum Teil in großem Umfang zukauft. RM, Récoltant Manipulant, der klassische Winzerchampagner. Nur Champagnerhäuser, die ausschließlich mit eigenen Trauben arbeiten, dürfen sich als RM deklarieren. CM, Coopérative de Manipulation, steht für die Champagne, einer der vielen Genossenschaften, die das Traubenmaterial ihrer Mitglieder ausbauen und vermarkten. RC, Récoltant Coopérateur. RC ist der Champagner eines Genossenschaftsmitglieds, dessen Trauben von der Genossenschaft ausgebaut und versektet werden. Der Weinbauer kann sich davon Flaschen zur Vermarktung zurückkaufen und sie unter RC deklariert in den Handel bringen. ND. Négociant Distributeur. Eine eher seltene Codierung. Sie steht für ein Handelshaus, das fertig ausgebauten Champagner auf dem Markt aufkauft und unter eigener Marke vertreibt. Steht für einfache Qualität. MA, Markt d'Acheteur. MA sind Champagner der Discounter und kommt von einem Großabnehmer, der fertig abgefüllte, aber noch nicht etikettierte Flaschen in riesigen Mengen mit dem Etikett der eigenen Marke versieht. Das ist die einfachste Qualität, die es in der Champagne gibt. Und das alles hier ist CA. Curly Approved. Bitch!
Und das hat dann immer einen anderen Sinn und einen anderen Zweck. Also der eine produziert, der andere kauft gleich Wein zu, der andere kauft Trauben zu.
Und das kann man da alles.
Und beim Winterchampagner ist es aber eigentlich so, das ist die strengste Stufe. Die sind aber gerade dabei, das auch ein bisschen abzuändern oder zu ändern. Weil als Winterchampagner müssen 100% deiner Trauben aus eigener Wirtschaft sein. Das okay. heißt, wenn du auch nur eine Traube zukaufst, bist du kein Winterchampagner mehr. Das war zum Beispiel ein großes Thema bei der Folge von Nicola Neumann und Champagne Characters. Bitte nachhören, sehr gute Folge. Da gibt es heutzutage wahnsinnig viel mittlerweile schon Häuser, die sich immer noch als Winterchampagner verkaufen oder die die Deutschen als Winterchampagner verkaufen, sind aber schon lang kein Winterchampagner mehr, weil das sind schon kleine Häuser. Die haben dann vielleicht 60%, 70%, 80% selber, kaufen dann aber trotzdem zu. Aber machen halt ihren Champagner sehr artisanal. Tolles Wort, gell?
Was ist das?
Handwerklich.
Was?
Handwerklich.
Sag's nochmal.
Artisanal.
Artisanal.
Noch nie gehört.
Siehst du, man lernt nicht aus bei Terroir und Adiletten.
Ab wie viel Fläche lohnt es sich denn, einen Winzer Champagner selbst herzustellen?
Das ist eine gute Frage und das kommt immer darauf an, um wie viel du den Winzer Champagner verkaufen kannst. Wenn du die Flasche für 1 Million verkaufen kannst, reicht dir eine Flasche. Ja,
also aber es gibt auch innerhalb der Champagner Gebiete, die teurer gehandelt werden wie andere schon, oder?
Ja, das gibt es. Ja. Es gibt zum Beispiel verschiedene Gemeinden, die mehr Grand Crus haben, also mehr Dörfer, die mit der Grand Cru-Klassifizierung klassifiziert sind, dann sind die mehr wert. Ja. Zum Beispiel die Côte Blanc hat sehr viele Orte mit Grand Cru-Status. Ja. Und dann gibt es auch wieder ganz neue Orte, weil die Champagne muss sich ja auch immer wieder neu erfinden, sozusagen. Und wenn man sich immer wieder neu erfindet, geht das halt nicht immer mit der gleichen Fläche und deshalb sind die Bemühungen auch groß, die Flächen zu erweitern.
Oder auszutauschen.
Alle paar Jahre mal.
Das wäre auch austauschen geil.
Wie meinst du austauschen?
Na, man kann das ja so machen wie bei so Wohnungstausch. So,
das machen sagt, die aber auch.
Komm, wir tauschen mal den Boden und dann können wir uns mal ein bisschen ausprobieren.
Achso, nee, das nicht, aber die tauschen untereinander halt.
Die Trauben dann, einfach. So, dann.
Also ja, aber innerhalb Flächen. Der klassifizierten Fläche.
Ja, ja, klar.
Weil außerhalb ja. Darf es ja nicht mehr Champagner sein. Ja.
Ja, aber wie ist das denn jetzt, okay, du hast Champagner, ja? Eine Flasche Champagner. Gibt es jetzt innerhalb von Champagner noch.
Was ist? Nicht auf den Tisch hauen.
Ja, Lenny hat gerade den Blick des Todes aufgesetzt. Ja, das ist heute besonders. Danke, das ist hier liebe Produktion, man wird immer strenger.
Das ist hier ein auditives Erlebnis, Mann. Das ist 5D-Kino. Was wollt ihr, Mann? Gibt es denn jetzt innerhalb von Champagner nochmal Klassifizierungen, die irgendwie besser sind? Also gibt es jetzt. Den Champagner super Stufe Nummer 3 oder irgendwie?
Na, irgendwann gibt es halt Prestige-Champagners, aber das ist aber jetzt auch wie? Keine extra, also da gibt es ein eigenes Reglement, ja, die brauchen besonders lange Hefelager zum Beispiel, aber sonst ist das Höchste ist halt ein Grand Cru. Also wenn irgendein Wein aus einem Grand Cru-Ort kommt, dann ist das eigentlich die höchste Klassifizierung für Champagner.
Aber wenn ich jetzt eine Flasche Champagner kaufe, steht da, wo da steht jetzt hier zum Beispiel nur Champagner. Also.
Ja, genau, da steht das Haus, das ist Basis Champagner, das ist kein Grand Cru.
Das ist kein
Grand Cru. Grand Cru, nein.
Also steht auf
dem Champagner. Avis wäre ein Grand Cru, das ist ein Ort,
da war
Avis zum Beispiel, A-V-I-Z-E, das wäre ein Grand Cru.
Und Louis und Grut.
Und wenn das da drauf steht, Avis, dann ja. Ist es ein Grand Cru, dann steht aber auch irgendwo Grand Cru dabei.
Okay.
Was heißt denn Cru übersetzt?
Also das ist so wie die kleine, du kannst es ein bisschen vergleichen mit unseren Ortsgedanken hier in Deutschland, großes Gewächs.
Ja,
ja. Nur ist da keine Einzellage zertifiziert in der Champagne, sondern der ganze Ort.
Ja.
Okay. Verstehst du? Da ist der ganze Ort eingestuft, weil in dem Ort halt nur tolles Terroir herrscht.
Und das... Aber bei Vintage Champagner funktioniert das wahrscheinlich nicht, oder? Oder gibt es da auch?
Selbstverständlich gibt es das auch, ja. Und das ist halt eine andere Kategorie. Man kann jetzt nicht sagen, ich würde nicht unbedingt sagen, dass jetzt ein Jahrgangschampagner viel besser ist als ein Champagner mit Reserveweinen. Es ist eine andere Kategorie, um den Jahrgang in den Vordergrund zu stellen. Und das war auch irgendwann mal Trend, weil begonnen hat man ja immer mit Champagner aus verschiedenen Jahrgängen, beziehungsweise Champagner mit Reservewein, weil früher war Champagner nur ein Markengetränk quasi. Und man hat versucht natürlich, die Marke immer gleich schmecken zu lassen. Mhm. Ähnlich wie Coca-Cola. Bisschen langweilig, ja, aber war halt super, weil du wusstest, was du kaufst. Veuve Clicquot, Moët & Chandon, schmeckt immer gleich. Ich sage jetzt nicht, welche Kategorie es schmeckt, dann kriege ich wieder, werde ich wieder beschimpft, aber ja, schmeckt immer gleich. Und dann kamen halt wahrscheinlich Vintage-Champagners,
wo man dann gesagt hat, ein Jahrgang, wo nur aus einem Jahr die Trauben.
Ja, check ich.
Wo man dann gesagt hat, man hat irgendwie dann, ja, man zeigt den Jahrgang oder den Charakter des Jahrgangs in den Vordergrund. Ja, und so unterscheidet sich das. Man kann jetzt aber nicht, meistens ist es auch teurer natürlich, weil es rarer ist, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Qualität viel größer ist, weil es gibt natürlich auch normale Marken-Champagner.
Also, aber so bei Champagner achtet man, wahrscheinlich eher auf das Haus an sich, als ob das jetzt, ob da jetzt Concrete draufsteht, oder? Also so aus meiner Sicht würde ich jetzt, hätte ich jetzt bis jetzt zumindest. Oft ist es schon so,
dass man eher den Produzenten, genau, ja, und der hat ja auch einiges. Also da steht ja jetzt nur nicht Grand Cru drauf, weil da kommen ja die Trauben aus, weiß ich nicht, 17 oder 20 verschiedenen Orten.
Von kleinen Familien
etc. Ja, weil du willst ja schauen, dass das quasi auch irgendwie halbwegs gleich schmeckt, alle Jahre, ja.
Ja.
Und dann streust du natürlich dein Risiko, hast von allen Trauben ein bisschen was drin, das ist jetzt ganz bestimmt Pinot, Meunier und Chardonnay, also alle drei Trauben, die ja auch verschieden wachsen und dann streust du das Risiko.
Musst du
nein,
nicht.
Nein, nein.
Das ist ja wild. Und das Reserven hinter dem Brüt ist einfach nur, dass es
ein Hausname, Brütreserve.
Gut klingt einfach.
Genau. Das ist so der Name der Hauscuvée quasi.
Weird.
Ja. Der geht auch schön auf mit Luft. Ich finde, es kommt noch mehr, so diese Brioche-Aromatik. Also er wird ein bisschen offener.
Wie ist
kommen
das,
auch so gelbe Birnen und Äpfel dazu, oder hast du das? Ein bisschen so Bratapfel. Also muss jetzt
noch mal, ja. Bratapfel?
Bratapfel, da muss
das
ich
mal rein. Mal kurz.
Hast du das nicht? Biskuit sowieso, dann auch so ein bisschen Quitten.
Das ein bisschen
ja, Quitten check ich. Gelbe. Ja, Quitten check ich.
Aber wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, wie lange... Ist es denn bei Champagner so, wie lange hält sich denn sowas, dass es noch trinkbar ist? Jetzt, wenn man jetzt sagt, von 1980 kann ich das noch trinken? Oder?
Ja, es kommt auch darauf an, auf die Lagerung. Also auf die Lagerung kommt das darauf an und auf die Qualität des Champagners. Aber solche Champagner sind ja eigentlich nicht zur Lagerung produziert. Das ist ja so, kannst du ein bisschen vergleichen mit Tony Port. Ja, wenn das in die Flasche kommt, dann ist es ready to drink. Dann muss man das nicht mehr weglegen. Ist natürlich geil, weil es oft ruhiger wird. Zumindest 2-3 Jahre. Aber solche Champagner wie das, so die normalen Brüt, die normalen Markenzeichen der Häuser, das soll ja eine gewisse, wie ich gesagt habe, eine gewisse Stilistik zeigen. Und deshalb ist das immer am besten frisch getrunken. Soll ja auch frisch machen. Natürlich haben manche Freaks solche Sachen irgendwo in Kellern gelagert. Und dann ist das schon noch cool. Es wird halt viel weniger Kohlensäure. Und das ist zum Probieren oft echt spannend. Aber es ist jetzt nicht das, was mit dem Produkt gemacht werden soll, glaube ich.
Und in was für, nimmt man dann auch so normale Weißweingläser, auch wenn der schon gereifter
ja,
ist?
Oder
nimmt
man dann, aber das haben wir jetzt ja schon tausend.
Ja, aber wenn er gereifter ist, nimmt man dann noch größere Gläser? Oder?
Muss man nicht eigentlich. Also ich finde echt so dieses Glas, was wir haben, dieses Zalto Weißwein oder Zalto Universal, eigentlich für die meisten perfekt. Wenn es dann oft ein bisschen kräftiger und briochiger wird, kann man auch ruhig mal ein Bordeaux-Glas nehmen. Aber das Weißwein finde ich eigentlich für alle Typen von Champagner hervorragend.
Ja gut, ich finde es auch hervorragend.
Schon, oder? Und der läuft rein. Auch ganz gut rein hier, gell? Du schickst ja. Einmal.
Ich habe schon ein bisschen Eindruck.
Ganz lecker, das jetzt schon. Sag mal, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, ne? Von der berühmten Pop-Akademie.
Mich meinst du, ja.
Ja. Mhm. Und ich rede von dem Champagner.
Long time no see. Nein, Quatsch.
Und, Wie lange bist du jetzt schon on stage? 13 Jahre? 14 Jahre?
So mit richtig? Dem Projekt
mit
deinem, jetzt?
Mit Mine?
2011 war, glaube ich, der erste Gig.
Krass, 15 Jahre.
Aber schon. Da gab es den Namen noch nicht. Da habe ich noch ein Jahr überlegt.
Echt?
Ja, voll. Ich wusste nicht. Ich wollte nicht, dass ich den nochmal ändern muss, den Namen. Deswegen habe ich da mir lange Gedanken drüber gemacht.
Und wie ist es davon?
Wie wäre es gewesen? Was wäre es gewesen?
Ja, Mine.
Achso, okay.
Heißt jetzt.
Mine ist ja, geworden.
Aber naja,
mein Name
gewesen,
ist ja Jasmin und ich wollte halt irgendwas, was mit dem Namen in Verbindung steht. Ein kurzes.
Jasmine.
Jessie. Ja, das ist nämlich Jessie. Das Schlimme. Das ist ganz, ganz kriminell, Jasmine.
Du hast ja Jazzgesang studiert.
Ja, genau. Das war mein Spitzname manchmal. Das ist so cringe. Nein, egal. Ja, und da war, ich wollte halt unbedingt auch keinen Nachnamen haben oder so. Erstmal ist der voll, also mag ich sie nicht und außerdem muss ich da direkt an Castingshows denken.
Ja, Schneider.
So, aber Doppelnamen.
Du. Oh, wo du es jetzt sagst, du Anderheit. Warst schon mal bei einer Castingshow, hast du gepostet auf Threads,
ja,
habe ich gesehen, du hast es schon selber öffentlich gemacht.
Ja, mein Opa hat mir Geld gegeben dafür. Ich war übelst broke. Der hat gesagt, ich soll, er gibt mir jetzt, glaube ich, 200 Euro oder sowas.
Wie hieß es denn? Das war doch so
die Castingshow.
Das war doch so eine
Popstars.
Ah, Popstars war das. Ja, ja. Ach, krass.
Das war der Vorläufer von Deutschland sucht den Superstar, oder was?
Nee, es war gleichzeitig.
Es war damals gab's.
Aber es war halt das für die Band quasi.
Genau, ja, stimmt. Krass. Aber warst du mit Band auch so?
Nee.
Achso,
nee,
da gab es für Band
da
und
die
alleine.
Die casten quasi für eine Band.
Ah, ja, stimmt. Das ja, war ja. Wie dieses eine auf MTV, wo Puff Daddy sich die Band gecastet hat. Making a Band.
Ja.
Das war ziemlich und, nice.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber die coole Version.
Nee, und das wurde nichts dann, oder was?
Nee. Ich bin im Recall rausgeflogen und es wurde auch gar nicht gesendet.
Im Recall, oh, das ist eigentlich geil.
Ich habe die ganze Zeit versucht, so unauffällig wie möglich zu sein, damit es nicht gesendet wird. Es hat geklappt. Da war ich sehr happy, ja.
Das ist geil. Aber wo ich eigentlich draufgekommen bin, du hast ja Jazzgesang studiert und du machst ja so mega viel mit so, also schon früher auch angefangen, ganz viel mit Chören und großen Orchestern und so zu machen. Woher kommt es denn, dass du da so ein Faible dafür hast, irgendwie so Sachen wild zu instrumentieren und harmonisieren und irgendwie...
Keine Ahnung, ich habe einfach eine Leidenschaft, wie ihr für Wein und Schaumweine pflegt. ja, es ist halt einfach eine breitere Ausdrucksmöglichkeit, wenn man, also ich habe jetzt nie gesagt, oh, ich will unbedingt mal mit einem fetten Orchester spielen, sondern es war eher so, ich möchte gerne arrangieren für die Instrumente, wo ich Bock habe und danach die Leute anfragen und das dann halt irgendwie live hören, wie das dann klingen würde, wenn ich das dann arrangiert habe.
Also du hast sozusagen da, stimmt, wir haben ja sogar schon zusammen einmal mit dem Orchester gespielt.
Ja, aber das war das allererste Mal.
Ah, das war richtig geil, im Kapitol.
Im Kapitol,
ne?
Ja.
Aber wo du, also du hast dir daheim sozusagen die Sachen überlegt, bevor du sie schon live gehört hast, so mit den
ja,
Instrumenten.
Ja, das geht ja nicht. Muss ja erst arrangieren und danach kann man proben. Wenn man kein Geld hat, gibt es auch kaum Proben. Eine Probe.
Das ist wild.
Ja, das war sehr wild. Vor allem jetzt so im Nachhinein, wenn ich daran denke, es war schon sehr wild alles.
Aber du schreibst ja auch richtig Noten noch, ne?
Ja, Partituren, ja. Sonst können die Klassiker das auch nicht spielen.
Das ist schon richtig wild, ey. Und was war so die größte Partitur? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie crazy das ist. Das ist so, normalerweise macht jeder dann einfach drückt dann irgendwie auf dem Keyboard rum oder?
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen. Das ist ja
nee,
alles,
das kannst du überhaupt nicht vorstellen.
Das wäre jetzt das Gleiche, wenn man es nur Sommeliers gabert, die keine Ahnung von Wein hätten. Ne? Ich meine, sie kann wenigstens Noten schreiben.
Ja, so ähnlich tatsächlich. Ich kann auch Noten schreiben, aber das können leider heutzutage.
Kannst du mal jetzt sagen, dass jeder dritte Musiker keine Ahnung von Musik hat, weil er keine Noten schreiben kann?
Aber nee, aber Noten schreiben braucht man nicht machen, um gute Musik machen
nee,
zu können.
Überhaupt
das ist halt
nicht,
wirklich
nee.
Überhaupt gar keine Voraussetzung. Die meisten Leute, die ich kenne, können keine Noten lesen und trotzdem
ja,
sind viel nice Musiker.
Der Gastraus,
das ist keine Voraussetzung, aber wenn du halt das anderen, aber wenn du sowas machen willst, mit anderen Leuten ist halt gut, um das kommunizieren
einfacher
zu können, was du machen willst.
Es ist halt viel einfacher, wenn du jetzt, also wenn du vor allem mit Klassikern zusammenarbeitest, also mit klassischen Besetzungen, sag ich jetzt mal, dann kannst du entweder, musst du selber schreiben oder du musst Arrangeur, Arrangeurin halt sagen, was genau explizit du haben willst. Und das kannst du natürlich machen, indem du sagst, du hättest gern weich oder leise oder so, dann gibst du halt so Tonbeispiele oder so. Aber wenn du es halt selber machen kannst, dann brauchst du dir halt nicht überlegen, was für ein Vokabular du sagst, sondern kannst einfach selber hinschreiben. Das ist eigentlich der Unterschied. Aber ich habe zum Beispiel, als ich mit Daniel gearbeitet habe, für den habe ich ja die Streicher gemacht, für Danger Dan.
Ja.
Und da war es halt auch so, der kann ja keine Noten schreiben. Und der ist aber auch Pianist in so Theatern gewesen. So, das finde ich
der
richtig
spielt ja
krass.
Voll krass Piano.
Der spielt übelst krass Klavier. Und,
Danger Dan?
Ja, genau.
Wirklich? Hat sie das Album produziert?
Nee, ich habe es nicht produziert.
Das hat Tobi
gemacht. Ich habe nur die Streicher gemacht.
Und,
aber da war es zum Beispiel auch so, Daniel wusste schon auch, was er haben will. Der hat halt in seinem Vokabular halt einfach gesagt, was er gut findet. Und ich habe das quasi so ein bisschen übersetzt.
Und dann habt
weniger.
Ihr mit, was war das, ein Quartett oder ein größeres Ensemble? Was habt ihr?
Ja, das war auch Corona-Zeit, deswegen haben wir das so overdubbing-mäßig
krass,
zu Hause gemacht.
Mhm.
Also die haben das zu Hause, wir wollten eigentlich ins Studio gehen, aber das ging sich nicht aus. Am Ende sind es, glaube ich, 5 Stimmen gewesen.
Was?
3 Celli, 2.
Und was war so die größte Partitur, die du je geschrieben hast, mit wie vielen verschiedenen Instruments?
Stimmen?
Stimmen.
So 50?
Alter.
Aber das waren ja auch dann, also da war dann auch ein dreifach besetztes Streicherquartett dabei. Also da ist dann, gibt's dann, die splitten sich dann auch mal auf, aber im Prinzip sind es dann nur 4 oder 5 Stimmen sozusagen, die aber interpretiert werden von 12 Leuten. Das summiert sich dann halt schneller.
Aber krass. Und du hast ja auch bei Corona so ein Zoom Chor oder sowas gemacht, oder?
Ja.
Das war mal fast, wie es dir peinlich ist. Ich fand's funny.
Ja, ich wusste irgendwas, es war Beschäftigungstherapie.
Das ist doch geil.
Ja, das war witzig, ja.
Weil ich habe auch schon mal mit, ich durfte auch schon mal mit ihren Auftritt mit Orchester spielen und das war schon richtig wild mit einem. Also habe ich vorher auch noch nie mit so einem, was war das, symphonisches Orchester oder so?
Nö, das war ein viel kleineres, waren 50 Leute.
Ja, nur 50
Leute. Die Sinfonie geht ab 100 oder so los, das sind schon mehr.
Es waren auf jeden Fall krass viele Leute und da habe ich ein paar gerappt und sie hat dann eine ganze Show mit Orchester gespielt. Schon eine Macht, wenn so ein Orchester auf der Bühne ist.
Gell, das bockt schon.
Echt krass, ja klar. Das war schon echt richtig geil.
Ja, das kommt aber auch drauf an. Ich finde aber auch, es gibt auch voll viele so Leute, die machen mit Orchester was und dann dudelt das Orchester die ganze Zeit durch. Das finde ich auch ein bisschen langweilig. Yeah. Aber es kommt halt drauf an. Also ich finde, es ist halt gerade wie beim Kochen oder so oder beim Weintrinken, dass es halt drauf ankommt, wann man was irgendwie einsetzt. Voll. Und man alles, wenn man die ganze Zeit nur das Gleiche trinken würde, wäre auch langweilig.
So. Das stimmt. Deshalb trinken wir jetzt was Neues. Ja, was gibt's denn da wirklich?
Was für eine Überleitung.
Gell? Als hätten wir es ausgemacht.
Ich habe eine italienische Schaumwein jetzt. Also wir trinken sind wir immer alle? Bei der Frage noch nicht. Ja, austrinken.
Okay.
Komm, zack, weg damit.
Oh, weg.
Hopp, ex. Super. Sag mal, wir sind immer noch nicht weiter bei der Frage, wer dich da beraten hat. Weil ich war heute ganz happy und froh, dass endlich einmal jemand, der jetzt kein Winzer ist, was richtig Anständiges zum Trinken mitgenommen.
Ich will lieber echt begeistert.
Na, also erstmal vielen Dank, das freut mich ja sehr. Aber die Credits gehen nicht an mich, sondern wie gesagt in das große Kaufhaus, also, ey, dessen okay, Name ja nicht genannt werden will.
Stimmt,
Voldemort.
Da hast du alle drei natürlich geshoppt.
Ich habe alle drei dort geshoppt.
Das Tide ist home.
Sag ich ja. Das ist, ich glaube, es ist wirklich so, man denkt, man traut es denen nicht zu, aber ich glaube, sie haben doch eine ganz... Ja,
also die Weinabteilung da ist schon nice. Da findet man schon...
Die ehemalige Weinabteilung? Oder wie läuft das eigentlich jetzt vor der Benko?
Ach, ich glaube, wird zugemacht, gell?
Ja.
Habe ich auch gelesen.
Irgendwer wird die Kröte schon fressen.
Ja.
Glaubst du?
Ja, klar. Ich glaube, kann die Wähler, ist keiner verkommen.
Ich hoffe ja auf 90% Sale überall.
Auf FM4 kannst du jetzt übrigens den Müll von Benko ersteigen.
Aber was ist mit Tasche? Ein paar Weine geschossen?
Von der Sigma.
Ein paar Weine geschossen von der
Nein, ist leider waren die Gebote zu niedrig.
Heavy. Die haben gar nicht verkauft, oder wie?
Ja, oh ja, aber unsere Gebote waren zu niedrig.
Ach so, eure waren zu niedrig. Ja. Ah, schade. Weil dieser Benko, mit dem seine ganzen Superweine wurden jetzt versteigert.
Ach was.
Das ist immer witzig, wenn so Superreiche so Flight hören, dann so, hier ein Picasso, hier ein Romane Conti. Das ist ein bisschen witzig.
Ja, aber das war dann eine Zeine. Also über ihn brauchst du sicher keine Gedanken machen.
Das glaube ich auch nicht.
Ist das jetzt der portugiesische Wein, Schaumwein, den wir jetzt
sehen? Nee, das ist nicht der aus Portugal, der ist aus Italien.
Ah ja, das ist der italienische. Genau. Den habe ich als drittes gekauft.
Von Enrico Rivetto. Cascal heißt der.
Das klingt so spannend.
Ja,
das
klingt geil.
Und ich
ja,
bin super gespannt, weil ich habe von dem Weingut einiges gelesen, Oha. Aber noch nie was getrunken. Oha. Und ich wusste auch gar nicht, dass der Schaumwein überhaupt macht.
Oha!
Also sie sagte über diesen Schaumwein, dass das sehr trocken sei, sehr speziell.
Das klingt doch mal.
Mehr weiß ich nicht mehr.
Sehr trocken, sehr speziell. Das
sehr
ist
trocken,
für den Schuff reicht das. Also ich weiß, dass der junge Mann noch gar nicht so lang selber Wein macht, das aber alles auf Demeter bzw. biodynamisch produziert, ist in Serra Lunga zu Hause, Serra Lunga d'Alba. Das ja bekannt ist.
Ist das in Piemont?
Si, Signore.
Also
in die Piemonte.
Das schmeckt wirklich sehr eigen.
Und was man ja immer gleich denkt, wenn man italienische Schaumweine trinkt, denkt man ja immer gleich an Franciacorta natürlich. Oder, Curly? Das war dein erster Gedanke. Italienischer Schaumwein Franciacorta.
Nee, da dachte ich erst, ehrlich gesagt, an Lambrusco, aber...
Piss deppert, Alter. Wir müssen wirklich noch arbeiten.
Franciacorta ist top.
Achso, Entschuldigung. Genau, ich muss natürlich auch der Julia einschenken.
Ja, wir haben heute nämlich noch eine
Mystery-Zuhörerin heute.
Wen denn?
Die Julia. Aus Heidelberg, wo...
Ach was.
Wir haben vorher kurz von Heidelberg gesprochen.
Direkt aus Heidelberg. Aha.
Julia hat sich in der Freundschaft als Praktikantin beworben, wurde auch genommen und für unglaublich gut befunden. Eigentlich Medizinerin, oder?
Perfekt.
Ja, gerade Praktikum in der Charité und dann in der Freundschaft. Gott sei Dank nicht andersrum. Wir können es mal erzählen. Nein, aber schön, dass du da bist im Monat Februar. Freut mich sehr. Und ist eigentlich über Terroir und Adiletten irgendwie auf die Freundschaft aufmerksam geworden.
Ja, da siehst du mal, was wir alles für euch machen, ne?
Wahnsinn, gell? Möchte ich eigentlich noch Geld bezahlen?
Ja, an mich.
An dich,
ja.
Lieber Curly. Genau. Ja. Ne Vieh. Also auf jeden Fall, Rivetti, Serra Lunga d'Alba, Francia Quarta waren wir, genau. Eigentlich ja. Denkt du an Lambrusco, sonst alle Francia Quarta.
Genau.
Ja, Francia Quarta. Ist aber kein Francia Quarta, weil Francia Quarta, wie du bereits weißt, ist ja immer nur aus den drei ernannten Rebsorten Pinot Blanc, Pinot Noir und
Quarta.
Chardonnay, genau. Und dann gibt es jetzt noch irgendwie so eine neue, eine heimische. Irgendwo habe ich das gelesen. Ein Bata oder so.
Die da auch rein darf.
Weiß ich nicht. Ja, es sind jetzt seit einigen Jahren, ist ein vierte dazugekommen. Der ist aber aus der Rebsorte Nebbiolo, nämlich der Hausrebsorte im Piemont. Und da ist jetzt eine ganze Renaissance irgendwie unterwegs mit Piemontesern, die Schaumwein machen aus der Nebbiolo-Traube. Das bekannteste, was ich da probiert habe im letzten Italienurlaub, war von Nervi, was auch Roberto Conterno gehört. Und ja, ich glaube, dass das ziemlich cool sein kann, nicht? Weil Nebbiolo ja generell, also ist jetzt nicht so wie Pinot oder schwer vergleichbar, außer vielleicht die Farbe, aber mehr Gerbstoff, aber die Säure ist auch hoch, was natürlich super ist für Schaumweinherstellung. Und
schon sehr trocken, aber geil.
Aber
ich finde es super eigen, aber auf eine gute Art und Weise. Wie findest du es? Du guckst so, als fändest du es voll ekelhaft.
Nein, ich finde das großartig.
Ja?
Ja.
Wie schön.
Sedanta mesi,
sì, hast du gesagt, Curly. Da hinten steht dann noch sicherheitshalber, das ist nämlich cool, sui lieviti. Das wird wahrscheinlich auf der Hefe hassen.
Mhm.
Spoccatura.
Das
heißt was?
Wird wahrscheinlich heißen auf der Hilfe. Degonchiert.
Ja, wahrscheinlich. Macho 2022. Also
im März
glaube ich. Oder Macho ist der März, oder? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Was mit M auf jeden Fall?
Ja, 22 degonchiert. 16 ja, ist der Jahrgang. Finde ich sehr gut.
Wo ist der jetzt aus Italien her?
Serra Dosage. So schmeckt es. Also das tut schon ein bisschen weh. Das ist jetzt ein Schaumwein, da muss man sich annähern. Das ist, glaube ich, nichts, was sofort schmeckt.
Aus dem Piemont.
Weil, wie du vorher das komische Wort herb verwendet hast, das wäre wahrscheinlich
das komische Wort. Kantig.
Edgy. Ja, ist es.
Oder? Edgy, finde ich, passt auch ganz gut.
Wo Kark. Ist, sag mal, die größte Stadt da in der Nähe von Piemont?
In der Nähe Turin. Okay. Die ist aber schon ein bisschen weiter, aber Turin. Sonst ist halt.
Er riecht aber auch so, wie er schmeckt. Das finde ich auch crazy. Diesen Nachgeschmack, den kann man riechen.
Ja, der hat halt so null dieses Brioche-mäßige, was der davor hatte.
Ja, und gerade Serra Lunga ist auch bekannt. Die haben sehr karge Kalkböden, Lehmkalkböden. Und wenn man jetzt die Roten aus Serra Lunga trinkt, die schauen immer hell aus. Da glaubst du immer, da kommt jetzt so was Easy-Cheesiges daher. Aber die haben dann ein Tanningerüst, die kannst du fast nicht schlucken. Die trocknen alles aus. Also Serra Lunga braucht immer ein bisschen länger. Und wenn man es jetzt weiß, kann man das vielleicht dem Schaumwein sogar nachsagen. Aber das ist jetzt ein bisschen viel verlangt. Aber das ist wirklich sehr gut.
Der bleibt auch voll lang im Mund.
Ja, finde ich auch. Und wenn man jetzt Vino Spumante di Qualità, ist einfach Sekt, oder?
Genau. Das ist auch Metodo Classico. Also auch Francia Quarta werden halt nur nach Metodo Classico produziert oder dürfen nur so produzieren. Ah, ja. Das ist immer Flaschengärung, wie in der Champagne. Traditionale.
Und Zero Dosage. No sugar.
See, no added sugar.
No added sugar.
Ich bin sehr sad, dass ich nur eine Flasche gekauft habe.
Ja, dann müssen wir nochmal im KDW vorbei schnuppern.
Das ist super. Ich bin auch echt gespannt. Ich muss die Roten nochmal probieren. Da hört man und liest man viel. Und jetzt fangen wir da lässig an mit dem Schaumwein. Finde ich toll.
Aber auch.
Nice reingeslidet.
Aber richtig.
Voll, obwohl Zero Dosage schmeckt mir das auch.
Mm-mm.
Ich bin gespannt, was
der
da noch
immer
generell so kommt aus der Gegend, was man so an Nebbiolo-Schaumwein, weil so hat man nie, wir trinken sowieso viel zu wenig Piemont, muss man sagen. Ne? Ist aber auch schweineteuer geworden. Wenn man jetzt redet von lässigen Paroli und so unter 100 Euro geht da fast gar nichts mehr, leider.
Oha.
Ja, das ist richtig teuer geworden.
Oh, das ist schon echt wild.
Leider, leider. Man kann jetzt natürlich auch sagen, dass es wert ist, weil die können alle super reifen und schmecken. Die meisten schmecken auch richtig gut. Allerdings geht es ein bisschen in die Geldbörse. Aber oh, ist dir das jetzt nicht zu trocken, Curly?
Oder ja, ich dachte vorhin auch, wo ich Dosage Zero gelesen habe, oh, das ist bestimmt krass trocken, aber...
Ich finde halt das Aroma, das macht das so weich.
Genau, ja, das macht das irgendwie auch wett.
Sagt man Aroma oder wie sagt man?
Du kannst sagen, was du willst.
Ich finde, das ist mal wichtig, sagen, was du willst. Ich meine, Aroma hat man eigentlich in der Nase, ne?
Ja, manche. Aha.
Manche.
Ich finde, das riecht schon speziell, also schon sehr eigen. So irgendwie.
Eigen, aber hat, nicht hart irgendwie.
Nee, es hat auch nicht so viel Säure, oder? Also ich hatte irgendwie so ein bisschen den Sodbrennen.
Die Säure ist schon hoch.
Aber nicht so...
Es ist alles gut integriert. Ne? Ich meine, das ist natürlich, wenn das 5 Jahre auf der Hefe liegt, hast du lange Autolyse und das ist dann natürlich alles schon homogener, wie wenn irgendwas nur 24 Monate auf der Hefe liegt. Was das Ganze natürlich kompakter, runder und passender macht. So, das kann man schon sagen, dass so diese Cremigkeit und dieser karge Stil sie mittlerweile gut gefunden haben und so ein gutes Gesamtpackage bringen. Und das sehe ich da schon. Also, was hast du denn dafür bezahlt eigentlich? Heute legen wir alles offen.
Ich frage mich gerade, ich weiß, dass ich für alle drei habe ich 120 bezahlt. Also der war auf jeden Fall, ich glaube, der hat so 25 gekostet oder so. Also stabil eigentlich.
Also das ist absolute Kaufempfehlung, muss man sagen. Rein ins KDW und Rivetto snacken.
Hinein in den Voldemort.
Hinein in den Voldemort, das ist schon wild, ne? Das ist schon eine wilde Location.
Das ist krass, wo war ich jetzt?
Ja.
In New York war ich, da war ich auch in so einem Center.
In so einem KDW.
Macy's. So
Macy's,
ist das.
Ja.
Macy's. Oh, ich bin nach 10 Minuten wieder, das war mal total
overwhelmed. Ne?
Ja. Und ich finde, kennst du das? Diese Luft immer so schlecht in diesen Malls.
Das ist aber, das ist diese...
Ich gehe da ein.
Die Klima ist das.
Und dann kommst du von außen, geil, draußen ist kalt und nass. Dann bist du eingepackt, hast einen Rucksack dabei, weil du immer alles mitschleppst. Dann gehst du rein in so ein Einkaufszentrum. Auf einmal hast du so Düfte, ist ja immer auch alles parfümiert.
Ja.
Da kriege ich schon Kopfweh ein bisschen. Dann Hitze, weil die Klima meistens zu warm, dass die Leute durstig werden und hungrig werden. Und dann,
echt?
Und dann ist auch immer zu wenig Luft. Zu viele Menschen, zu wenig Luft. Boah, da kriege ich die Krise.
Im Untergeschoss doch immer, also in jedem Kaufhaus, oder? Gehst du unten rein, ist immer Parfümerie erstmal.
Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Das stresst auch hart.
Warum eigentlich?
Naja, weiß nicht, weil man wahrscheinlich beim Rausgehen auch sich so ein Parfüm reinzieht. Es gibt ja so Leute, die da so studiert haben, wie man am besten Leute zum Kaufen
bei
bringt.
Bei mir funktioniert das halt mega gut alles. Ich gehe dann da rein.
So bepackt wieder raus.
Oh, geil, guck mal, was es da noch gibt. Und dann, die Mucke ist eigentlich auch ganz chillig. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen länger. geil.
Konsumopfer. Da kriege ich noch ein Hüngerchen. Dann biege ich nochmal hier ab.
Und so war
dann
noch mal.
Hier 2 für 1. Ja, dann nehme ich
meine Schuhe drücken. Da brauche ich vielleicht neue, gell, die Füße.
Boah, der Verkäufer ist ja echt krass nett, der meinte, das sieht echt gut aus. Ja, dann okay, gut.
Das ist halt wirklich so, ne? Du kaufst da wirklich so das Loben der Leute ein bisschen mit. Ich konnte auch gestern an sowas nicht vorbeigehen.
Hervorragender Geschmack.
Und sah dann so, sah so solide aus. Und der Typ ist so ausgerastet, als ich aus der Kabine rauskam. Also, oh mein Gott!
Und wow,
ich hab's auch. Zeig mir direkt so ein Bild von ihm selber mit diesem Anzug an.
So
ich konnte nicht mehr. So echt funny.
Ja, es ist halt so ein bisschen so eine Experience. Das ist schon ganz geil. Wo ich mich schon lange drüber mal. Oder was mich schon länger beschäftigt, in so Supermärkten, ne? Da laufen ja Songs, ne?
Manchmal.
Immer.
Nee, es gibt Supermärkte, wo nichts läuft, wie zum Beispiel im Lidl, da habe ich ja lange gearbeitet.
Ja, okay.
Das ist auch
da ein Discounter, da läuft nichts.
Achso, das ist
auch
ein Unterschied zwischen, das wusste ich nicht.
Ja, ich glaube, keine Ahnung. Das Konzept von Aldi und so ist ja eigentlich, die stellen nur die Paletten hin und machen eine. Deshalb ist es so billig und deshalb gibt es keine...
Ach, Musik ist teuer.
Deshalb gibt es keine Einrichtung und so. Da stehen ja literally oft einfach nur...
Die Paletten.
Die Paletten halt so. Aber so im Rewe oder Edeka oder whatever. Da
läuft Mucke?
Läuft ja Mucke.
Ja, da läuft Musik.
Aber das Weirde ist... Doch, da läuft Mucke.
Ja, da läuft Mucke.
Safe läuft
da Mucke. Gibt's sogar,
ich bin jeden Tag einkaufen, da läuft auf jeden Fall Mucke.
Die haben sogar so Ansager,
redet nicht mit sich
Leute.
Selber, aber der Hintergrund.
Ja, da kommt
heute,
dazwischen
die ganze
noch so Ansagen.
Regie,
ja,
sind das sicher. Die Regie ist sich nicht sicher, sage ich. Man kennt sich nicht aus, wenn man dich hört.
Ja, ihr geht ja nicht mehr selber einkaufen.
Da muss man erklären, dass da hinten drei sehr skeptische Gesichter sitzen,
ja, es ist
die dich
so
gerade nicht glauben.
Im Rewe in der Wrangelstraße, da läuft Musik.
Im Edeka auch.
Nur die Frage ist, was für Musik da läuft. Das sind Songs, die kennst du nicht. Da laufen Songs von Max Giesinger.
Curly Gen mit Hellfalls weg.
Die sind halt, das sind nicht so Hits. Das sind so irgendwo, ich weiß nicht, ob die extra dafür geschrieben haben.
Und, also in unserem Edeka läuft nur so Deutschpop-Hits. Straight auf die Fresse.
Aber das, du, hör mal hin. Du denkst, das sind die Hits.
Nee, ich kenne die alle. Da läuft so Daylight in Your Eyes.
Und ja, okay, das sind also Classics. Aber da laufen manchmal so
aber
Mysterious
geil.
Songs.
Haben
wir gefallen.
Danke. Ja, bester Song.
Finde ich auch.
Da laufen manchmal so Mysterious Songs. Was sind das für Songs?
Ich habe noch nie einen Song nicht gekannt. Und ich muss sagen, ich kenne mich im Kommerz nicht so gut aus. Aber die,
obviously
die kannte
schon.
Ich alle schon. Ja, weil die halt schon so alt sind. Die lädt dafür keine neue Musik. Das ist
okay,
alles so
aber nächste Frage.
Soll ich sagen, ich kenne Ed Sheeran nicht.
Ja, das stimmt.
Aber du hast
gerade mal raus.
Ja.
Ja, ja, wusste, kann den aber nicht. Aber die andere Frage, die ich mir gestellt habe, gibt es da Gamer-Filme, die das laufen?
Safe. Aber ich glaube, das ist auch
was,
so eine.
Warum denn?
Das ist wie so, wie so ein Café. Wenn du in einem Café, da läuft ja auch Mucke.
Ist das so, ja?
Und da hast du so eine Pauschale, glaube ich, die du zahlst.
Ja,
und das
okay.
kriegen dann wahrscheinlich die ordentlichen Mitglieder. Du bist bestimmt ordentliches Mitglied.
Ja,
ich bin jetzt auch.
Jawohl!
Mein letztes Jahr!
Fucking go! Ich aus der letzten Jahr. Das ist geil.
Jetzt sind wir offiziell Rente dieser gesichert.
Ja, ich logge das Finanzamt ein.
Das ist okay, die sind eh schon eingeloggt.
Ja, außer bei Cafés, weil ich ja auch ein Wirtshaus habe.
Du zahlst auch GEMA.
Ja, selbstverständlich.
Pauschale,
aber,
oder?
Ja, aber was immer noch dazu kommt, ist die extra Bönale zu Silvester, wenn du extra weil Silvester ist ja immer eine extra Veranstaltung.
Ja, weil du da auflegst.
Warum weiß keiner, warum das eine extra Veranstaltung ist. Aber für Silvester bekommst du immer eine eigene Zahleinladung, wahrscheinlich weil 90% einfach zahlen, weil sie keinen Stress mit der GEMA haben wollen.
Ja.
Ah, das war das, was im Januar
und
kam.
Und wir haben da mal die Geschichte mit dem Flyer habe ich schon mal erzählt, oder? DJ Hörgerät.
Ja.
DJ was?
Ja, ich habe ein Hörgerät seit ein paar Jahren und Shelly, mein Geschäftspartner, gab mir den liebevollen Spitznamen DJ Hörgerät seitdem.
Sweet.
Und da haben wir spaßhalber einen Flyer gemacht auf Instagram. Bei uns laufen halt nur Platten. Wir legen eine Platte auf, wenn die fertig ist, drehen wir es um. Wenn die fertig
nice.
Ist, kommt die nächste Platte.
Das ist
so. Und wir kaufen jede Platte, also nicht am Schwarzmarkt, sondern ganz normal. Und dann haben wir halt einfach so rausgehauen, ja, Silvester, wir machen gar nichts, außer dass halt wie immer DJ Hörgerät und Schelinski auflegen. So. Weil wir schenken halt ein und legen nebenbei auf. Ja. Kommt die GEMA rein und schickt uns, ja,
no
wo sind die DJs, wer ist hier Hörgerät? Sag ich, ich bin Hörgerät. Sagt er, ja, wo ich hier spiele, ich schenk ein. Dann haben wir eine Strafe bekommen von 300 Euro.
No.
Ja, weil wir das nicht angemeldet haben. Dann habe ich da einen Brief hingeschrieben, dass ich hörgeschädigt bin und mein Spitzname ist halt DJ Hörgerät. Und wir legen halt auf, weil sonst legt keiner die Platten auf, die wir kaufen. Und dann kam eine Entschuldigung sogar zurück von der
Ach
Kammer.
Was?
Echt?
Ja, das habe ich gerahmt.
Das hätte ich dir nicht zugetraut.
Die Strafe habe ich gerahmt. Die DJ-Gerät-Strafe.
Hast du so Platten, die du so regelmäßig immer auflegst oder ist es immer bunt gemischt?
Na, es gibt so ein paar Starter, die man immer spielt. Nightmares on Wax zum Beispiel, das passt immer super in ein paar.
Kenn ich gar nicht, was ist das?
Das ist übergeil. Das war ja so ein Problem.
Richtig gut. Dann spielen wir halt, weil wir halt Österreicher sind, viel Österreich und weil irgendwie dieses Wiener Lied neu ist, also viel Voodoo Jürgens oder alte Falco-Scheiben so.
Nice, Klassik.
Kennst du immer viel Soul?
Ja, ich kenne Udo Jürgens.
Nee, Voodoo Jürgens.
Ach, Voodoo, ja klar kenn ich. Ja,
der hat ja gerade auch so einen Kinofilm gemacht. Ja.
Wirklich?
Ja.
Rickel.
Das habe ich verpasst.
Musik ist höchstens ein Hobby, würde ich dir auch raten.
Ja, ich hab das nie gewollt, das ist einfach passiert.
Ja, aber anscheinend ganz gut mit Top 10 und so.
Nein, ist ja noch nicht eingeloggt.
Mal schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird.
Wow, was das wird echt auch geiler hier im Glas. Wird das
ich
habe
auch das
Gefühl,
wirklich,
der wird besser oder ich betrunkener.
Ich freue mich, dass ich mal was neu kennenlerne bei Terroir Adiletten.
Das ist aber krass.
Das hättest du mir auch nicht zugetrauen, ne?
Wow.
Aber ich krieg die Credits auch nicht.
Doch. Das ist geil. Zum
nächsten Besuch Freundschaft kriegst du ein Glas Sekt.
Okay.
Okay.
Geil. Ich war nämlich schon nie da und ich wollte immer hin. Und jedes Mal hat irgendjemand Krankheit bekommen.
Wir haben Samstag vorgeschlagen.
Wir gehen noch Freitag essen.
Ja, da wollten wir ja hingehen.
Dann kommen wir danach hin. Ich bin
sofort dabei. Wir haben nämlich ein Hotel, wir haben Urlaub von den Kindern.
Ja, hör dir, ja voll geil. Das wird geil.
Ja.
Ein nice Weekend steht bevor.
Das stimmt. Und zu einem nice Weekend gehört was? Ein Besuch in der Freundschaft.
Oha.
Zum Weekend auf jeden Fall. Ja. Die Freundschaft nämlich zu.
Ist die einzige Bar, so? Die einem nur Samstag, Sonntag hat hier zu.
Ach, wirklich?
Ja.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja, so dekadent sind die Boys, die machen einfach am Wochenende.
Das ist auf jeden Fall ein bisschen geil.
Das ist einfach guter Geschmack.
Das ist geil.
Kein Bock auf die Touris.
Aber apropos guter Geschmack, du hast ja so eine sehr informative Real-Format-Reihe auf Insta gestartet.
Das war ein sehr witziger Übergang.
Wo es sehr verrückte, interessante Instrumente zu bestaunen gibt. Wie kommst du denn zu den ganzen Dingen? Wie kommst du zu den crazy Instruments? Gehst du einfach suchen oder kamen die auch einfach so, lagen die im Studio rum und du hast schon mal gedacht, da hau ich jetzt mal drauf? Oder?
Das sind schon meine Instrumente, aber ich habe ja schon vor 15 Jahren damit angefangen.
Zu sammeln?
Ja, es ist ja kein Sammeln. Also ich glaube, Sammler würden vermutlich auch Instrumente kaufen, die sie nicht spielen. Das meine ich.
True,
ich habe keine Gitarren oder so, kann ich nicht spielen. Keine Geduld zum Gitarre lernen.
Echt?
Das hätte ich ja schon voll oft angefangen, aber ich habe aufgegeben jetzt.
Steht auf Wikipedia, dass du Gitarre spielst.
Ja, ist gelogen. Ja. Ich habe den Artikel aber auch nicht geschrieben.
Alter, ich habe entdeckt, dass ich einen Wikipedia-Artikel habe. Das ist richtig. Ich war komplett aus dem Häuschen.
Hast direkt nach dem Schreiben eine Bon gezogen und vergessen, oder?
Du Arschloch.
Nein, ich habe sogar Steve gefragt, weil ich war safe sicher, dass er es war. Und meine Freundin war es. Nein, war sie auch nicht. Habe ich gefragt. Sie hat gesagt, sie war es nicht.
Das war dein Geburtstagsgeschenk. Überraschung.
Ja, vielleicht. Eventuell. Ja, vielleicht weiß ich auch, aber es ist schlecht recherchiert, da muss ich mich beschweren.
Ja? Was steht denn Falsches drin?
Da steht zu wenig drin, da fehlt alles.
Ja, Sauerei.
Aber
du kannst selber nee, auffüllen.
Das ist zu cringe level. aber back to the instruments. Wie kamst du auf diese crazy Sachen?
Ich interessiere mich einfach dafür. Das wurde mir so reingespült. Also ich glaube, inzwischen weiß mein Umfeld halt auch, dass ich das geil finde und die schicken mir immer Sachen, wenn sie irgendwas sehen, was sie geil. Nice finden, das ich auch sehr gut finde, ja. Ich habe auch so Musikfreunde, ne? Die schicken mir auch Songs, so, das sind auch Instrumente manchmal dabei. Und ja, so insgesamt, ich kann jetzt an keinen Instrumentenläden vorbeigehen, wie Brillen irgendwie. Ja. Brilleninstrumente. So.
Haben die alle Stärke oder sind die einfach nur?
Nee, ich habe tatsächlich meine Augen lasern lassen, weil es zu teuer wurde. Weil es einfach zu. Gläser ist einfach. Das kostet 800 Euro, Alter, kosten Gläser. Bei mir hat minus 5, das hat mich also wirklich arm gemacht. Und deswegen, lasern ist billiger als Brillen.
Same. Hast du das neue, dieses Smile-Ding gemacht oder das alte noch? Femtolasik.
Ich habe das gemacht, es gab damals zwei Methoden, das ist 2017, habe ich das gemacht. Einmal das teurere ohne Schmerzen und das billigere mit Schmerzen. Und ich habe gefragt, wie hart sind die Schmerzen? Er meinte, geht. Und ich hatte überhaupt gar keinen Cash. Also gar nicht. Und dann habe ich das billige genommen und ich würde jedem raten, das nicht zu tun.
Hat das krasse Schmerzen?
Alter, ich hatte 3 Tage lang, habe ich gedacht, mir lasert jemand gerade ins Hirn.
Echt?
Also das war wirklich, meine Augen waren zu und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, jemand würde mit dem hellsten Licht dauerhaft in meine Augen reinbrennen. Das hat so weh getan.
Also ich war nach dem Lasern bei Barn Me Stables und habe mir ein paar Mie gegönnt.
Dann hast du die teure Variante genommen. Teure,
ja, klar.
Ja.
Ja, weil da gingen beide Augen auf einmal. Bei der anderen hast du auch beide auf einmal.
Ja, beide auf einmal.
Aber bei mir ging nur die teure. Vielleicht war das auch direkt mal. Vielleicht haben die mich verarscht.
Ja.
Nee, aber das ging. Also 24 Stunden später ging da alles wieder.
Ja, das ist geil. Also mir hat es, also 3 Tage waren Hölle und danach war es eigentlich chillig. Ja. Aber
wie du sagst, wenn man gern Brillen wechselt und so, ja. Das kannst du irgendwie, oder wenn man einen lässigen Sponsor hat.
Wie viele hast du? Ich habe keinen Sponsor. Ich habe, meine sind fast alle Vintage, weißt du, muss ich auch sagen.
Andy Wolf gesponsert.
Wirklich?
Ja, das sind Freunde, die kommen aus meinem Heimatort, aus
Hartberg. Ach, Quatsch. Ja. Nice. Und wie viele Brillen hast du?
Ja, jetzt eigentlich nur 3 im Moment.
Das geht ja.
Also eine Sonnenbrille, 2 normale, aber ich glaube, das wird jetzt mehr. Weil das war auch immer wegen den Gläsern.
Ist auch geil, ich mit sag, dem Verlauf.
Bitte schenk mir keine Brille. Ich muss, danke. Weil ich muss dann immer die Gläser machen und die mit Verlauf und so. Ja. Das kostet alles Geld. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das
ist immer so stressig, eine Brille aus. Ich war schon dreimal dort, aber ich brauche auch eine neue. Und jedes Mal sage ich, ah, ja, legen Sie die zurück. Und dann komme ich aber nicht.
Lass mal gehen zusammen.
Ja, lass mal. Ich gehe.
Wo warst du?
Lunette war ich.
Ist solide, aber es ist cool, aber die haben jetzt nicht irgendwie die abgefahrenen Sachen. Ja, ich würde dir Werk 23 empfehlen.
Ah, oh, geil.
Oder,
ja, lass mal eine Brillenshopping gehen.
Sef, geil.
Cool. Gestern wurde ich eingeladen zu Barry's Bootcamp. Heute werde ich eingeladen zum Brillenshoppen. Gut, was oder? Das Leben für lustige Wendungen nimmt.
Ja, das ist schön. Nina könnte auch Brillensommelier sein. Das ist ja scheiße.
Nee. So viel Plan habe ich nicht.
Bei dir könnte ich mir das hier vorstellen. Bei dir könnte ich mir das eigentlich
ja. Geil. Boah, ich gehe übelst gerne mit Leuten Brillen shoppen.
Aber ja. Das ist schon tiefgründig, dein Wissen. Wie viele Brillen hast du?
So 60.
Boah. Hä? Dein Ernst?
Aber sparst du dann bei Schuhen, oder?
Ich hab tatsächlich sonst nichts. Ich habe keine einzige Handtasche. Ich habe 5 Paar Schuhe. Ich habe auch echt wenig Klamotten. Die trage ich dann oft. Also ich trage gerne so... Anzüge, so schon ein bisschen extrovertierte Klamotten, aber ich habe nicht so viele. Aber Brillen habe ich wirklich viele. Ja. Das kostet mich auch richtig viel Geld.
Du kennst doch Chris Metzler auch, ne?
Ja, der hat jetzt auch eine geile Reihe auf den Socials.
Habe ich auch gesehen, ja, habe ich auch gesehen. Aber der hatte, wie viele Brillen hat der? 500, 600, ja. 1000 oder irgendwie so. Ja. Das ist so
der
so.
Hat mir jetzt auch wieder eine klar gemacht. Also wenn ich eine suche und ich, das ist so eine ganz spezielle, dann frage ich ihn, weil er meistens dann irgendwie, er braucht ein bisschen Zeit oft, aber er kann es dann irgendwie viel billiger checken.
Der ist eigentlich
checken.
So ein Brillensommelier.
Der ist richtiger Brillensommelier.
Das ist so ein Homie von uns aus Pforzheim, Fotograf und Brillensammler. Ja. Und der hat wirklich so Schubladen voll
der
mit...
Nein, der hat die ganze Wände. Ja, der hat einfach so Vitrinen. Ich habe auch eine ganz kleine Vitrine, aber er hat wirklich so alle Wände voll mit Vitrinen und dann hat er so, keine Ahnung, 1000
so
Rahmen.
So Dior, whatever. So
mich schauen die Leute immer blöd an, wenn zu Hause ein Klimaschrank steht, wo Wein drin liegt und hier gibt es Vitrinen voller Brillen.
Ja. Ausleben, die Leidenschaft. Doch schön. Ja.
Aber ist auch geil, weil wenn du so ein bisschen so Fashion-Brillen und so hast, also so schöne, die werden auch irgendwie nie alt, gell?
Ja, und die, also wenn du Vintage-Brillen kaufst, dann verlieren die auch nicht mehr. Das ist ganz chillig.
Cool. Meine ist einfach kaputt.
Aber die ist auch geil. Das ist auch eine geile Brille.
Die hat Platz, die geben alles ab die ganze Zeit. Aber ich irgendwie.
Nee, aber Laser und beste Entscheidung ever, ja. Wirklich. Einfach in der Früh aufwachen und alles sehen.
Das ist krass, oder? Auch duschen und was sehen. Das fand ich auch super crazy.
Rauskommen aus der Dusche und nicht, ja, super.
Das ist krass,
cool.
Ja.
Wie viel hast du?
Du siehst dir generell nicht so gern viel. Ne?
1,2. Okay, das ist nix.
Ja.
Ich hatte, wie viel hast du gehabt?
Ich hatte 3,5 am rechten und 1,7 am linken, aber ich hatte ganz komische Achsen, also so Hornhautverkrümmung Deluxe. Ja. Und also wenn ich die Brille nicht getragen habe, habe ich fast gar, also war ganz schlimm. Und deshalb mache ich auch Sport gelegentlich und dann
gelegentlich.
Das ohne und das alles ohne Brille und auch Skifahren, also das Österreicher fährt man Ski.
Klar.
Man muss da immer rum mit Sportbrille und Radfahren und nur tricksen.
Schwimmen ist auch richtig scheiße.
Alles ist kacke, wirklich. Ja. Und du musst immer rumtricksen mit irgendwas und wenn es jetzt so auf nichts, allein Sonnenbrillen kaufen. Du gehst rein in den Laden, kaufst eine Sonnenbrille, setzt sie auf. Früher, wenn du da die Gläser anpassen musst, zum Optiker bringen, bla bla, dann ist der Sommer vorbei, bis die Brille fertig ist.
Ja, das stimmt wirklich.
Aus dem Winter Sonnenbrillen, hurra.
Ja.
Horror-Szenario.
Ja, auch bei Vintage-Brillen ist ja wirklich so, ne? Die haben ja auch Vintage-Gläser drin und wenn du die halt austauschst, ist es eigentlich kriminell, sowas zu machen. Das gehört sich nicht.
True. Du meinst Sonnenbrillen halt, dass die so.
Ja, allgemein, wenn du eine Vintage-Brille kaufst, da sind Vintage-Gläser schon drinne. Dann ist es halt mega scheiße, wenn du die halt irgendwie austauschst, weil die ja zum Gesamtkunstwerk gehören.
Ja, stimmt. Naja, ihr seid ja jetzt wieder Sehende.
Sehende.
Ihr seid wieder Sehende.
Und Durstige.
Apropos Laser, was haben wir denn hier?
Das ist wirklich wie ein Laser. Das ist ein Wein, den wir gerade in der Freundschaft glasweise auch ausschenken. Ich dachte, ich muss das Ganze noch ergänzen heute, obwohl du schon... Es ist ja super, dass man drei verschiedene Länder, also dein letzter Wein ist dann wieder aus einem anderen Land und so viele verschiedene Stile. Aber ich dachte, weil ich ja so ein bisschen in Österreich der blaufränkische Aficionado bin und mir in Deutschland jetzt aussuchen kann, was ich gerne präsentiere, ist das Sekt, weil ich glaube, deutscher Sekt hat wirklich das Potenzial, ganz groß zu werden. Habe ich schon 100.000 Mal gesagt, aber jetzt nochmal in der Bubble-Folge heute. Finde ich super, was da gerade entsteht und was sich in den letzten Jahren getan hat. Und der schmeckt mir besonders gut, vom Hans-Jörg Reports. Der Pinot quasi. Ist jetzt Jahrgang 2018. Und ich dachte, heute mal, wenn wir eh schon die Erklärbär-Folge haben, können wir ein bisschen mit Connections posen.
Oha.
Und ich war halt schon früh auf, weil ich weiß, dass die Winzer auch immer früh auf sind.
Die Reportboys.
Ja, ja, und der Hans war halt schon am Traktor.
Hans,
und dann habe ich so ihn geil gefragt, ob er mir einfach noch ein paar zusätzliche Infos geben kann über den Wein.
Alter, das ist richtig smart.
Und ein Winzer hat ja immer irgendwas in der Hand und kann nicht so gut tippen. Und dann hat er einfach eine 3 Minuten 54 Sprachnachricht
dann
geschickt.
Machen wir mal zwei.
Über die ich mich am Weg hierher im Taxi sowas von weggeschossen habe. Das war so lustig. Und die könnte man jetzt einfach abspielen, weil es halt auch original pfälzisch ist. Und, ja, das geben wir uns jetzt einmal.
So, also, Wichser.
Wichser, hat er gesagt.
Wichser ist hauptsächlich Spätburgunder, 90%, schätze ich. Der Rest ist Chardonnay. Beim Sekt verwenden wir immer, bei allen Sekten, nur die Cuvée. Also der absolut beste Teil von der Pressung.
Das hat die war Twins.
Ganz einfach Hintergrund, dass Sekt so... Das ist ja nur eine Side-Produktion und mehr oder weniger, ich bezeichne es fast als Hobby, ist halt auch wenig. Und dementsprechend tun wir uns so den Luxus erlauben. Die restlichen Fraktionen geben dann ein Rosé. Stillwein geht hauptsächlich in die USA. Eigentlich ganz, ganz nette Wahl, weil er halt auch so leicht ist wie ein Sektgrundwein, also 10,5 Alkohol, hohe Säure und so weiter. Es wird zum Großteil mit dem Korbkälter gepresst. Bei dem Basis-Sekt, der Pinot 8, den ihr jetzt habt, nicht ausschließlich mit dem Korbkälter, aber überwiegend. Dann arbeiten wir seit 89, also seit Ende der 80er, im Raumland zusammen. Das war von Anfang an so der Partner von unserem Vater, was das Sekt-Thema angeht. Wie gesagt, liegt auch einfach an der Menge und auch an der Geschichte, wie wir uns fokussieren wollen. Das ist auch überwiegend ein Ding, wo unser Vater macht, diese Sektgeschichte. Wir sind natürlich da jetzt in der Produktion beteiligt, aber haben da jetzt nicht unbedingt unseren Fokus drauf, weil den nicht. Der ist so ein bisschen dem sein Hobby, weil er es auch von Anfang an betreut hat. Und so hat es auch begonnen. Also bei uns gab es in der Vergangenheit, früher gab es noch nie einen Sekt, aber ich meine, seit der 80er ist jetzt auch schon relativ lang für die Premium-Geschichte in Deutschland. Und da wurde auch von Anfang an nur mit Spätburgunder gearbeitet, dann kurz darauf auch mit Chardonnay. In den ersten Jahren hieß der noch Pinot ausgeschrieben, wie jetzt klassisch auch in der Champagne. Das gab dann Probleme, weil das dann ein Blanc de Noir war und das war dann noch nicht möglich. Dann gab es auch einen Rechtsstreit und es wurde dann kurz Zeit später wurde es dann auch ermöglicht. Aber daher kommt auch der Markenname Pinot mit dem mathematischen Pi, da es am Anfang mit einem Pinot Blanc de Noir nicht erlaubt gewesen ist. Und jetzt gibt es uns halt auch die Möglichkeit, so perfekt die klassische Champagner-Cuvée drunter zu vermarkten, da es ja nur so klingt. Und ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen die Geschichte dazu. Von der Machart her, uns sind alle Sekte vergoren im kleinen Holz, also 228 Fässer, die mindestens dreimal benutzt sind.
Ja, jetzt will ich nichts mehr. Also kennt sie jeder aus, oder?
Das ist ja geil.
Aber kriegst du erstmal ein Shoutout, ja. Die Reports Boys.
Schöne Grüße in die Pfalz.
Aber das ist geil, ne, mit diesem Pinot.
Das ist geiler Sidefact.
Ja, das ist, war ja schon ein paar Mal, dass Leute hier waren und kreativ werden mussten in der Namensfindung aufgrund
rechtlicher Sachen.
Irgendwelcher rechtlicher Sachen oder irgendwelcher Wein, Vereinen. Gesetze, die sie nicht erfüllen und dann mussten sie irgendwie mit so weirden Wortspielen das lösen und das finde ich hier auch ziemlich nice mit Pino.
Voll geil.
Oder?
Ich liebe ja Mathe.
Echt?
Ja, Mann.
Du bist Mathe-Fan?
Mathe und Physik, ja.
Krass.
Gerade mich bis auf Physik hängen geblieben.
Echt?
Ja.
Wie äußert sich das?
Na, ich interessiere mich halt für Quanten und Astrophysik und lese darüber gerne und höre da so Sachen an und guck mir
das echt so.
Ja.
Geht's dann, hörst du ganz schön an so Podcasts, wo die da.
Ja, ja. Welt der Physik ist ganz cool und Sternengeschichten ist auch ganz cool.
Als Podcast?
Als Podcast, ja.
Oh, okay. So schwarze Löcher. Den bin ich immer, wenn ich zu viel trinke. Ja, das
ist der Willi-Expert, Professor des schwarzen Lochs. Aber du hast ja vorhin irgendwas von Prestige gesagt, Willi. Ne? Hier hinten steht jetzt drauf, VDP Sekt Prestige. Hat das damit was auf sich, was du gemeint hast?
Selbstverständlich oder? Hat das auch wieder was auf sich. Es gibt jetzt nämlich ein neues...
Stimmt, die VDP hat jetzt so eine Arbeitsgemeinschaft gesekt.
Sekt, jawohl, Arbeitskreis. Sekt ist jetzt fertig mit dem Arbeitskreis.
Oh, ich weiß,
und Digga. Da gibt es eine neue Sektpyramide und verschiedene genauen Statuten dazu, also Hefelager, Rebsorten,
wo das genau herkommt. Ja, erst mal an so Gläser, die so gestapelt sind.
Und, ich denke, am besten erklärt ist das in Curlys Weinwörterbuch.
Let's go.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Das VDP Sektstatut. Seit 2021 hat auch der VDP endlich etwas, um den Sekt zu klassifizieren und Top-Qualität im Sektbereich zu garantieren. Dabei unterscheidet der VDP zwischen zwei Klassen: VDP Sekt und VDP Sekt Prestige. Beide Klassifizierungen haben einiges gemeinsam. Grundsätzlich dürfen nur eigene Trauben verwendet werden, es muss per Handlese geerntet werden und Ganztraubenpressung ist Pflicht. Traditionelle Flaschengärung sowieso. Zu den Unterschieden: VDP-Sekt muss 15 Monate auf der Hefe liegen, VDP-Sekt Prestige 36 Monate. Es gibt noch ein paar weitere spannende Fakten dazu. Schaut doch mal auf die Website vom VDP.
Aber ich finde, es schmeckt ziemlich lecker.
Ja.
Finde ich auch super, weil was ich so gern mag an dem Sekt ist, dass das eben nicht, wie er zum Schluss auch noch gesagt hat, zu karg ist, weil er so beschreibt, also man hat das jetzt nicht alles wahrscheinlich verstanden, ich soll das nochmal übersetzen auf Österreichisch.
Ich verstehe das schon.
Na, aber es ist immer wichtig, dass Zero-Dosage oder extra Brüt, umso trockener, desto besser, ist aber oft leider nicht so. Also bei dem Italiener war das jetzt so, das war richtig, richtig gut, aber oft muss man sich dann so heranarbeiten an den Sekt und der macht keinen Spaß und der muss noch länger liegen lassen. Aber wie ich ja vorher gesagt habe, manche Sekte sind halt dazu da, um sie frisch zu öffnen und zu trinken. Und ich finde, dann brauchst du ein bisschen eine Dosage. Dann brauchst du ein paar Gramm Zucker, die das Ganze echt ein bisschen geschmeidiger machen, ein bisschen runder, fruchtiger machen und trotzdem dann die Struktur nicht zerstören. Manchmal wird es auch zu voluminös und opulent, aber ich finde, der ist genau perfekt in der Balance. Das ist so super, so schon ein bisschen, hat schon ein bisschen so Hüfte, ein bisschen, aber nach hinten ist das, wie du vorher richtig gesagt hast, wie ein Laser. Und das ist echt cool, dass das so genau dort ist, wo es mir Spaß macht. Und das ist auch ein Sekt, der hervorragend zum Essen geht, und das ist aber auch ein Sekt, den man jetzt durchaus einfach so trinken kann.
Und Winzersekt? So preislich gesehen liegt es wahrscheinlich schon unter Champagner, nehme ich an, oder? Normalerweise, oder nicht immer?
Ich glaube, overall kann man schon sagen, dass das drunter ist, ein bisschen. Aber es gibt natürlich schon die Sachen, die nach oben hinausreißen. Also die Leute gehen jetzt gerade crazy. Sekt wird immer mehr produziert, auch immer besser. Wie wir gehört haben, hat der Monsieur Raumland oder die Familie Raumland immer ihre Finger irgendwo ein bisschen dabei. Aber das sind halt auch die Pioniere.
Deutsche Sektpioniere. Sind
ja.
Zwei,
Raumland?
Ja, Raumland, ja, aus Rheinhessen.
Zwei Schwestern, die...
Aus Hessen?
Ja. Und das sind noch zwei Schwestern, die das jetzt...
ja, die aktuelle Generation.
Generation, ja.
Schäfer, der Volker.
Ja, aber jetzt sind es zwei Schwestern.
Genau.
Genau, und die machen nice Bubbles, die Bubble Pioneers in Germany.
Würde ich schon sagen, ja. Und die, das sind halt auch für viele Betriebe Lohnversektor. Das heißt, die meisten auch hier, die meisten Betriebe, oder ist er der Berater, das weiß ich nicht genau, viele Betriebe bringen halt den Grundwein dahin und die Raumlands versekten das dann.
Was ich dir noch fragen wollte, wie war das eigentlich so in, du warst schon öfter in den USA, aber wie war das jetzt so in New York, wo du warst? Bist du da irgendwas, was ist da gerade so der Shit, was trinken alle gerade außer Curlys Kaviar?
Keiner trinkt mehr Naturwein oder ganz wenige. Okay. Das ist jetzt generell auch das, was mir ja hier auch aufgefallen ist. Also jetzt nicht so klar, ich schere das jetzt natürlich wieder über einen Kamm. Aber A, muss ich mal sagen, New York ist urboring geworden, finde ich. Früher mal bist hingefahren nach New York und bist mit 25 Ideen nach Hause gekommen. Und jetzt ist es einfach nur mehr teuer.
Wie lange warst du denn da?
6 Tage.
Okay.
Und von der Qualität jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, ja, sowas gibt es in Berlin. Es gibt ja mega Weinbars, es gibt mega kleine Konzepte, es gibt super Restaurants. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, ich muss jetzt nach New York, um eine gastronomische Innovation zu erleben. Ganz sicher nicht. Also hätte ich jetzt nicht erfahren. Die einzige Innovation ist, dass die von Haus aus 22% Trinkgeld veranschlagen.
Das ist schon echt das ist ein Wahnsinn.
Und wenn es die nicht gibt, wirst du grantig angeschaut. Also unglaublich. Und weiters wollte ich sagen, dass ja, also in den paar Weinbars, die ich war, also ich war jetzt nicht im Four Horsemen und auch nicht im Wild Air, das sind also die Naturweinbasen schlechthin, aber ich war in ein paar anderen und das war wirklich erfrischend, super Weinkarten, also mit tollen Positionen, die auch von den Preisen und so voll okay waren. Und was man jetzt trinkt, ist eigentlich das, was wir auch. Also waren gerade auf so einem Fuhrmint-Trend tatsächlich. Viel gehen in günstigere Regionen wie Slowenien. Burgund eher nördlich, eher südlich. Also so Mâconnais oder Fisin, was jetzt gerade da in den Karten Einzug hält. Wieder junge Produzenten, die irgendwo günstigere Flächen bewirtschaften, weil es da halt im Puligny oder im Merceau nichts mehr leisten kannst und weil eh alles schon vergeben ist. Was war noch? Es war wieder ein bisschen Bordeaux. Was so ein bisschen kommt wieder, habe ich das Gefühl. Also, ja, und unglaublich viel Champagner. Also, das passt auch perfekt zur Bubbles-Folge. Mir kommt immer vor, jede Karte besteht aus 20% Schaumwein und Champagner und dann sind die anderen Sachen aufgeteilt auf die restlichen.
Darf ich mal was ganz Einfaches fragen? Was du wahrscheinlich schon
Nein,
sehr
ist verboten.
Viel
Einfache Frage.
Aber wenn du jetzt in New York bist, ja, und dann hast du gerade erzählt, was da so gibt, das sind ja alles europäische Weine und Schaumweine dann, oder nicht? Also so wird in Amerika selbst, was ist denn mit den amerikanischen Weinen? Der
ja, ich versuche da drüben sehr viel amerikanische Weine zu trinken, ist aber teilweise gar nicht so leicht, weil sich die Amerikaner immer damit brüsten, geile europäische Weine zu verkaufen.
Und ist das wirklich ein Qualitätsding, würdest du sagen, oder ist das ein Trend?
Nein, dort ist es mehr so ein Trend, weil New York ist ja wahrscheinlich die meistbereiste Stadt der Welt und die glauben halt, wenn Leute von sonst wo kommen,
das besser.
Ist das irgendwie geiler, mehr so auf der Karte zu haben, als einen lässigen Chardonnay von Sonoma. Obwohl sich das auch dreht, weil die dort jetzt auch viel mehr Cool Climate Wines produzieren. Das ist immer so das lässige Wort für Weine mit weniger Alkohol, mehr Frische, mehr Säure. Mhm. Und das passiert ja gerade extrem. Also wenn du so Sonoma, Sonoma County, Sonoma Coast jetzt schaust, da gibt es fast nur noch so Weine und trendige Sachen. Und das macht auch mehr Sinn, die dort zu trinken, weil sie A, günstiger sind und B, weil sie halt von dort kommen. Wir müssen nicht zuerst mit dem Container über die Welt schwimmen, um dann konsumiert zu werden.
Ja,
ja, aber sonst ist es schon so, das hat mich auch ein bisschen geärgert. Es gibt zum Beispiel keine Weinbar oder ich hätte keine gefunden, wo du jetzt dich reinhockst und alte Kalifornier trinken kannst. Da gibt es ein, zwei Steakhäuser, da gibt es alte Montelinas oder alte Heights und so Geschichten. Aber leider keine Weinbars. Die Weinbars sind alle irgendwie so super hip. Aber es geht, ja. Und das Thema Naturwein kommt mir vor, hat sich irgendwie, also so auf die Fresse Naturwein, weißt du, so fehlerhaft und merkbar und trüb, das ist irgendwie vorbei. Also die Leute haben alle wieder einen Fokus und ja.
Magst du so Naturwein generell?
Ja, geht. Also ich bin nicht so der, also wenn ich die Wahl habe, würde ich nicht Naturwein trinken. Aber es hat für mich immer so einen Mostgeschmack irgendwie. Und ich bin ja in Nähe Stuttgart aufgewachsen. Ja. Und für mich ist das irgendwie so, ich weiß nicht. Es haut mich jetzt nicht vom Socken irgendwie. Aber vielleicht habe ich auch einfach noch nicht so krass gedickt. Aber,
ja. Aber das ist ja oft das. Ich glaube, wenn Naturwein richtig gut ist, weißt du ja gar nicht, dass es Naturwein ist.
Wahrscheinlich, ne?
Es gibt ja auch keinen wirklichen Begriff für Naturwein. Das ist das, was mich so ärgert. Das war jetzt vor kurzem eine Pressekonferenz. Da hat mich der Nitnos Martin angerufen und hat gesagt, er hat sich gerade jetzt wegen der Raw mit Isabelle Legeron und so weiter unterhalten. Das ist die Organisatorin der Raw-Messen. Und da gab es ein paar Produzenten, die meinten dann, es ist dann wieder alles rausgelaufen am Ende über die Schwefelfrage, schwefel ich meinen Wein oder schwefel ich ihn nicht. Die meisten haben heutzutage eh schon gecheckt, naja, wenn es das Jahr zulässt und der Wein ist bingo bongo und stabil ohne Schwefel, dann brauche ich nicht Schwefel, dann kann ich ohne Schwefel füllen. Und die anderen geben halt ein paar Milligramm Schwefel, um den Wein zu stabilisieren. Es redet ja heute auch keiner mehr von präventiven, super Schwefel Injektionen, dass das Hirn raushaut, wenn du den Wein jetzt probierst, sondern wirklich nur, um den Wein irgendwie stabil hinzukriegen, wenn du halt einen scheiß pH-Wert hast in einem gewissen Jahrgang. Aber da ging es wieder nur um die Schwefelthematik und dann gab es einen Winzer, ich nenne den Namen nicht, weil ich ihn tatsächlich mal importiert habe in Berlin, der dann durch die Gegend geschehen hat, yeah, I prefer drinking shitty wine as chemical wine. Und dann denke ich mir so, was ist denn chemical wine, wenn du da 20 Milligramm Schwefel in den Wein hast? Also Entschuldigung, es ist lächerlich einfach nur, die ganze Diskussion.
Ja, ich meine, früher haben die das ja alle gemacht, oder nicht? Oder, also das ist halt nicht.
Nein, hat eigentlich nichts mit früher und nicht früher zu tun. Naturwein, also den Wein gab so eigentlich immer schon. Aber jetzt aus lässigen Wein krampfhaft fehlerhaften Wein zu machen, nur damit man dann sagen kann, okay, super, das habe ich jetzt ohne Schwefel gefühlt. Ich weiß nicht, ob das der heilige Gral ist.
Aber schmeckt man das so vor? Also ich meine, du wahrscheinlich schon, aber so der Durchschnittsbürger, würde der sofort erkennen können, ob was geschwefelt ist oder nicht?
Na, tue ich manchmal auch nicht. Also wenn das in minimalen Dosen vorhanden ist, ich bin da, es gibt sensiblere Menschen und unsensiblere Menschen. Ich glaube, man kann das schon schmecken bis zu einem gewissen Wert und je nachdem, wie sensibel das man ist. Aber ja, das kann man schon schmecken. Ich tue es nicht. Also wenn ich jetzt einen argen Moselkabinett habe, der richtig geschwefelt ist, dann merkst du schon, ja. Also das zieht dann auch so ein bisschen, das brennt da schon so ins Hirn. Aber ja, ich denke halt immer so dieses Dogmatische und dieses Krampfhafte. Nur dann ist Wein Naturwein oder nur dann darf er so genannt werden. Es ist doch alles, also sorry. Das bringt uns alle nicht weiter. Super ist, wenn die einen ein bisschen weniger schwefeln, die zu viel schwefeln. Und super, wenn man die anderen einfach stabile Weine füllen würden, die gut schmecken.
Ja.
Und nicht nach 3 Monaten durchoxidiert sind. Und mäuseln. Mäuseln, dass das Sau kraust.
Ja, der ist kriminell gut, ne?
Kriminell gut ist geil, ja.
Das ist sehr gut. Dann. So können wir die Folge auch gleich nennen. Kriminell gut.
Das ist tatsächlich ein geiler Winzersekt. Und Winzersekt jetzt auch deshalb, weil alle Trauben von denen kommen, logischerweise. Ne?
Logischerweise.
Ist ja die Regel.
100 Punkte, Definition. Lieber Curly. Das sagt übrigens auch, wie du vorher erklärt hast, in deinem Curlys Weinwörterbuch. VDB Prestige. Es müssen generell bei diesen Sekten alle Trauben.
Sekten? Ist das Mehrzahl von Sekt? Geil, wusste ich nicht.
Sekte?
Was denn sonst? Ich bin ja generell fürs Plural S.
Sektes.
Nein, das ist nur noch
Sekts.
Hinter S. Sekts, also nur noch S. Um die Sprache zu vereinfachen.
Ich habe mehrere Sekte dabei.
Oder Sekt. Kannst du Sekt sagen?
Sekt. Ja. Mit L.
Nur mehr S hinten.
Das wäre die österreichische Variante.
Alles, was du in die Mehrzahl setzen würdest, würde mit S enden.
Alles.
Ich habe mehrere Sektels. Sektels ist geil.
Ich finde auch mit L besser. Sektels. Das geht besser über die Lippen.
Ich habe mehrere Champagners.
Champagners.
Ein paar Spumantels.
Nieport. Die kommen auch immer gemeinsam, die Imports.
Aber Weinels klingt auch geil.
Weinels.
Also es gibt ja schon,
aber. Das klingt wie die Weinels.
Ja, yeah,
das ist geil.
Deswegen.
In der Freundschaft haben sie Weinels und Weinels. Das ist eigentlich nice.
Das wäre auch ein guter Ladenname. Weinels so und Weinels und Weinels und zweimal anders geschrieben.
Oh, das wäre echt gut,
und dann
ja
könnte da DJ Hörgerät auflegen.
Oh ja. Das ist aber eigentlich so eine Mute-Bar.
Ja.
Und mit so Kopf, wo jeder Kopfhörer an hat.
Boah. Das ist ja auch so ein Ding. Ne?
Der Hochzeit. Du warst doch auf einer Hochzeit letztes Jahr, wo so eine Kopfhörerparty war.
Wir reden nicht drüber.
Aber absichtlich oder weil es nicht anders ging wegen Police?
Nee, schon absichtlich. Und vielen hat das jetzt auch im Nachhinein, wie wir oft besprochen haben, auch gefallen. Ich fand es schwierig.
Ja, man kann sich ja nicht unterhalten.
Ja,
stimmt.
Außer man hört keine Musik.
Und für die Leute, die es dann nicht aufsetzen,
es
sieht das wunderbar
weird
da, weil es ist alles leise. Du hörst nur immer so springende, tanzende Menschen, die dann so komisch mal, ja genau, so
wie,
laut
wie diese musiklosen Musikvideos.
Ja, das ist auch geil. Ja. Ich habe mal auf dem Festival toll aufgelegt, wo es verschiedene Zelte gab und ab 22 Uhr war dann auch mit Kopfhörer und du konntest 2 Kanäle umschalten, dass du den DJ von einem einen Zelt gehört hast oder von einem anderen. Und das richtig weirde war, wenn du in das andere Zelt gegangen bist, aber den anderen DJ eingeschaltet hast und dann war es so, was
zum und Hölle alle tanzen ist gegen den Beat. Das, ist geil.
Das war auf jeden Fall eine wilde Sache. Aber wir sind jetzt hier bei Alter, das ist ja echt von Nieport.
Ja, ich weiß, deswegen sagen wir die Nieport.
Die Nieportler.
Freiwillige Schnitzel habe ich auch noch nie probiert am Sekt.
Alter, das heißt Aqua Viva, das ja. Lebenswasser.
Das fand die uns das empfohlen hat.
Ich sehe hier die Regie, macht den Daumen nach oben, das sollte ganz gut sein.
Agua. Also die war total begeistert, deshalb wollte sie unbedingt, dass wir das mitnehmen. Und sie hat gemeint, das ist der Shit. Oh Gott, Leute.
Aqua Viva wird hier reingeschallert. Jetzt bin ich mal gespannt. Da steht ja so viel drauf.
Danke. Und gleich mal ChatGPT fragen.
Bei Radar.
Yep.
Ja, also Willi, erklär mir.
Darf ich kurz aufs Klo gehen?
Achso, natürlich.
Was soll ich sagen? Wie soll ich da starten? Ich weiß gar nicht, ob ich der Richtige bin, das anzusprechen.
Das riecht ja immer gut.
Oh, das riecht krass.
Weil das wahrscheinlich der berühmteste oder einflussreichste Winzer-Dude ist, deinen Sprachgebrauch zu nehmen, den es überhaupt gibt. Also Dirk Nieport, großes Kompliment.
Wie feiert schon.
Hat drei Weingüter in Portugal, einmal in Douro, das bekannteste, dann einmal in Beirada, das was wir im Glas haben, einmal in Dau. Dann ist er, glaube ich, noch Partner von 100.000 Joint Ventures, die er macht. Ja, er macht ein Joint Venture mit Delmo Rodriguez, mit Ibn Sedi in Südafrika, Equipa Navassos in Cadiz. Dann hat er an Christoph Wachter Wein machen beibracht, den Lukas Brandstetter, der wieder verantwortlich ist fürs Weingut Mur van der Nieport oder Dorli Mur. Mit Greg Hawkins hat er lang abgehangen. Ich weiß nicht, was der noch alles macht. Mit Daniel Kettern von Fio Wines an der Mosel macht er großartig.
Viel macht er anscheinend, ja.
Und seinen beiden Söhnen gibt er das auch gerade weiter, Marco und Daniel.
Ja, den habe ich sogar schon kennengelernt, den Marco.
Ich bin da immer andächtig, außerdem ist er ein ganz lieber, großer Freund, der echt gern mal auch zu Hause eine Flasche Romane Conti aufmacht, weil er auch der Importeur von Romane Conti in Portugal ist.
Das ist natürlich praktisch auch.
Ja.
Aber Marco, ich war ja vorhin in der Vorstellung kennengelernt.
Und er hat so eine Frisur wie du, Curly.
Ja, perfekt, dann sollten wir den mal schleunigst besuchen.
Ja, also bei Rada ist, glaube ich, wenn es immer noch so ist, wahrscheinlich so ziemlich seine Lieblingskinder, Quinta do Beijo. Man mag mich jetzt ausbessern.
Aus Portugal
erstmal. Beijo, B-A-I-X-O, genau, aus Portugal. Und das ist eine Region, die direkt an der Küste ist. Also nicht so wie das Douro, ist ja ein bisschen weiter im Landesinneren, sehr warm, Portwein etc.
Also der Wein hat es mehr gesehen.
Und der Wein ist direkt an der Küste. Das ist so circa, wenn man da in der Gegend ist, in Porto surfen, ist das eine Stunde südlich von Porto in etwa. Eineinhalb Stunden.
Ja, das war ein
Je nachdem, wie schnell man fährt.
Das war
krass. Nein, Lissabon ist noch ein Stückchen weiter.
Ist
über Lissabon, ne?
Ja.
Ich habe keine Ahnung.
Was?
Ist es über oder unter Lissabon?
Nee, Porto ist doch...
Porto ist im Norden.
Genau.
Dann kommt das.
Dann fahren wir in den Süden nach Beirada, genau. So, und das ist direkt an der Küste und ist ziemlich kühl, natürlich, weil sehr kalt in der Nacht. Dann hat es großteils super so Mergel und Kalkböden, was hervorragend ist. Und was noch toll ist dort, es ist bekannt für eine unglaublich geile Sorte, die sich Baga nennt.
Heißt übersetzt,
ich glaube, der ist
geil.
Ja, eigentlich schon. Ja. Und das ist, weil wir heute schon super Nebbiolo-Sekt haben. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Nebbiolo. Ich würde eher sagen mit Blaufränkisch, tatsächlich. Wenn man die rot trinkt, der macht ja auch super Rotweine dort. Und ja, also es gibt ein paar wirklich leibende Hersteller von Baga, obwohl so Dirk wahrscheinlich einer der besten ist. Und ich freue mich so wegen dem Sekt, weil das habe ich noch nie getrunken.
Echt?
Das ist jetzt nah.
Das schmeckt
wie ein bisschen. Zwei Sachen heute, die du noch nie getrunken hast.
Da schaut, ha?
Das ist ja echt wild, ja. Alter.
Und die dann auch noch gut waren.
Aber ich muss sagen, das ist von allen vier Weinen mein Favorite.
Echt?
Aus der Folge.
Boah, ich kann das gar nicht sagen, weil die so unterschiedlich sind.
Aber ja, es schmeckt jetzt schon wärmer als die anderen. Du merkst schon, dass es im warmen Gebiet ist, aber dann halt kühl, weil die Säure ist da. Du hast wieder viel Brot, aber dunkleres Brot, jetzt nicht so Brioche, sondern es geht schon so ins Brotige. Dann hast du wieder sehr reife Kernobst, oder?
Lecki, lecki.
So ein bisschen Lychee, ein bisschen was Exotisches schwingt auch mit. Aber am Gaumen hast du dann wieder Spannung, Gerbstoff.
Stimmt, ja, Lychee, ja.
Ich finde es krass, weil jetzt riecht er irgendwie gefühlt ganz anders, wie gerade, als er frisch reingeschüttet wurde.
Ja, die Luft ist immer voll. Aber das war die vorne Frage, Willi. Du hast ja auch gemeint, der Champagner verändert sich ja, oder Bubbles verändern sich ja auch mit der Luft oft, ne? Aber du könntest jetzt natürlich, man würde sowas logischerweise nie in ein
breites Glas.
In ein größeres Glas oder in eine Karaffe schütten.
Oh ja, das kann man schon in eine Karaffe schütten. Glaube dann, ich aber nicht, dass der das jetzt braucht.
Nee, ich meine jetzt nicht bei dem, aber generell oder
ja, davon ist wegen den Bubbles. Wenn Sachen ganz frisch degorgiert sind und die dann teilweise auch so, wenn du das merkst, die geben gerade nicht viel her oder die sind ein bisschen flüchtig, dann kann man die schon vorsichtig in eine Karaffe schütten.
Aber nicht so sturzmäßig, sondern.
Nicht sturzmäßig, weil dann geht alles über. Und also du hast eine sehr, sehr große Karaffe, genau. Nee, einfach vorsichtig die Karaffe schräg halten und langsam eingießen. Okay. Dann macht das schön auf. Oder ein bisschen warten.
Aber was ist jetzt der grundlegende Unterschied von dem? Gibt es irgendeinen krassen Unterschied in der Herstellungsart von dem, was wir jetzt trinken? Oder ist das
hauptsächlich? Nein, das ist heute alles von der Herstellungsart das Gleiche. Also Methode traditionell oder traditionelle Flaschengärung, Metodo Classico,
das
heißt nur übereinander. Ich weiß nicht, was das auf Portugiesisch heißt, aber es ist genauso hergestellt. Das ist Jahrgang 2016, das ist auch 60
Methodo Monate. Traditional.
Steht das doch?
Ja.
Ah, siehst du, danke, Curly. Und das ist auch 60 Monate auf der Hefe.
Ah.
Und ja, ist eigentlich genau gleich hergestellt wie unser italienischer Kollege. Ja.
Den fand ich
und bisschen auch wie der Reports-Kollege, nur der Champagner hat ein bisschen weniger
Hefe. Aber der da, hat jetzt auch ein bisschen mehr Zucker, oder? Wenn ich täuscht mich das.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das eher jetzt der Extrakt ist, weil es doch aus einer wärmeren Region kommt und das generell ein bisschen wärmer und extraktreicher schmeckt. Aber ich glaube nicht, dass das mehr Zucker hat.
Aber warum steht jetzt hier zum Beispiel nirgends Brüt extra?
Steht Brüt vorne drauf, Espumante Brüt.
Oder? Ah, das ist so verziert geschrieben, oder? Dass ich es gar nicht gesehen habe.
Brutto, ja. Espumante, Espumante Brutto. Genau.
Das ist in so eine
Schnörgelschrift.
Ja, aber ein paar Quallen sind da am Start.
Aber da kommt.
Ach, stimmt. Ja, sehe ich das jetzt?
Die Aquavivas. Da gibt es anscheinend. Die chillen im Sekt ab, die Quallen. Ja, die berühmten Marker, Sektquallen.
Was man im Auge haben soll: Filippa Bato macht auch hervorragende Weine. Und ja, ich finde, geile Sorten einfach, finde ich.
Boah, ich finde es mega lecker.
Und ich finde den Schaumwein super.
Ich finde es auch lecker.
Ist auch ein richtig hervorragender, also nicht Abschluss, wir wollen schon noch ein bisschen mit dir reden, aber wir haben nichts mehr zum Trinken.
Ja, aber bevor wir jetzt zu deinen Fragen an uns kommen,
ja,
habe ich noch eine neue Sache, die wir heute zum ersten Mal machen. Aber wir haben auch sonst nie jemand zu Besuch. Aber heute haben wir ja Julia am Start, die Praktikantin in der Freundschaft ist gerade. Und ich habe gehört, sie hat eine Praktikantenfrage für uns.
Hallo, liebe Mine, hier ist Julia. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn du dich jetzt nicht im KDW beraten lässt für eine Podcast-Folge und quasi ganz ohne Pressure, wie suchst du normalerweise deine Weine aus? Also gehst du da nach Etiketten oder lässt du dich beraten? Und wenn du dich beraten lässt, catchen dich dann so die Stories hinter den Weinen oder sind das eher bestimmte Regionen, die du gerne trinkst?
Nee, keine Regionen auf jeden Fall. Also am liebsten mag ich eigentlich Empfehlungen von Bekannten. Das finde ich immer am spannendsten, weil ich den Geschmack meiner Menschen um mich herum eigentlich immer sehr schätze. Aber es gab eine Weile lang immer Läden, wo ich mich so feste Instanzen, wo ich hingegangen bin, in Berlin aber nicht. Und seitdem ich in Berlin bin, bin ich online tatsächlich meistens unterwegs. Ah. Da google ich einfach und es gibt so ein paar.
Und wie ist die Quote so?
Tatsächlich ganz gut.
Ja?
Ja. Ich habe bis jetzt eigentlich immer so Trefferquote, würde ich sagen, so 7/10.
Top. Cool. Danke dir.
Das ist voll gut.
Ja, ne?
Shoutout, erstmal ein kleiner Applaus für Julia.
Ja.
Ich dachte immer, alle Musiker und MusikerInnen gehen bei Tony D einkaufen.
Tony
bei
D?
Bei Wine Diamond.
Ach, nee.
Das ist aber, kennst du noch Agro Berlin, oder?
Ja, klar.
Kennst du Tony D, wo sind die Gegner? Kennst du das, oder?
Ja!
Der ist jetzt
ein Weinladen in der Brunnerstraße.
Ja, das ist ein Weinladen.
Ach, okay, ciao.
Und das ist ja wohl jetzt nicht mehr.
Irgendwie machen alle Läden auf, ne? Jessen hat so einen Laden. So ein Laden für CBD.
Für CBD? Echt? Von wem? Von einem Rapper?
Yesen.
hat einen Laden aufgemacht.
Ja. Ach, haben nicht alle gerade einen CBD-Laden aufgemacht?
Ja, CBD. Keine Ahnung, wir können das einen Blindenladen aufmachen.
Also, oder das, ist irgendwie, das ist wie wenn du einen Laden für antialkoholischen Wein aufmachen würdest. Ich weiß nicht, ob ich das.
Ich finde, wenn man einen Laden aufmacht, dann muss man auch alles da reingeben.
Ja, du musst
alles.
Auch dort sein.
Aber eben. Das war so nervig in
und dann
New York.
Kann ich
dachte
Musik
nicht,
machen.
Dass man das so am Nerv geht, dass es wirklich überall so diesen extremen Weed-Geruch hat.
Schnauze, wir gehen reden
in
weiter.
Jetzt?
Nein, in New York.
In New York, wirklich?
Ja.
In Berlin ist
ich
das
war
auch
noch
so
nie
Digga.
In New York.
Nein,
da,
aber nicht
du
so.
Wohnst nicht, aber in Kreuzberg schon.
Also in Berlin in Friedrichshain ja, nicht auch alles.
So ist das.
Alles,
ne? Was ist das? Geh mal girly.
Nein, nee, ich weiß schon, was du meinst. Das ist echt krass gewesen.
Aber
also ich weiß nicht, ob man sich mal schnell dran gewöhnt, aber...
Aber in New York hast du es allgemein, dass es nach allem Möglichen riecht. Da riecht es nach Scheiße, da riecht es nach Auto, da riecht es nach Burger, da riecht es nach Weed. Das ist schon eine crazy...
Stadt.
Eine lebende, pulsierende Stadt.
Ja, vielleicht.
Naja, doch. In Mitte ist das chillig, Willi.
Ja.
In Mitte?
In der Truman Show.
Der Willi wohnt in Mitte.
Wirklich?
Ich wohne in meiner Truman Show.
Wow, das ist wirklich Truman Show. Ja. Endgegner.
Der Endgegner, aber gut oder schlecht?
Naja, kommt aufs Kiez an, genau. Also Mitte hat ja auch verschiedene Ecken.
Ja, du wohnst schon in einem guten Kiez, finde ich. Wird jetzt schon schön.
Überhaupt kein Kiez. Ich war noch da Oranienburger Straßen. Ja. Da gibt es keinen Kiez.
Nein, Magic Johnson.
Es wurde exposed, Leute.
Oh oh,
morgen sind die Fans vor der Tür.
Das läuft, ich glaube nicht.
Aber hast du denn ja noch eine tolle Frage für den Herr Willikowski überlegt?
Ich hatte eine Frage, die mir aber während des Podcasts schon beantwortet
das
wurde.
Ist perfekt.
Ich wollte nämlich fragen, also so Glasauswahl finde ich nämlich, ich wollte was fragen, was ich wirklich wissen will, weil ich keinen Plan habe. Und ich finde, es ist immer total schwierig zu wissen, welchen Wein man wirklich, also wie wichtig ist das Glas? Wirklich. Ihr habt schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen.
Ich habe ja euch auch ein Buch vorbeigebracht von uns, da steht es natürlich auch.
Ah, natürlich.
Gott, ja. Das ist dein Ernst, was hast du gerade gesagt?
Jedenfalls, ja. Ich habe da eins geschenkt. Das ist ja, okay. Du hast es doch darin so schön erklärt.
Ja, ich sage einfach, das kann man auch kaufen.
Du hast.
Nee, ich habe aber auch noch eine zweite Frage, wenn ich darf, aber für erstmal.
Aber aus. Man kann ja auch die Gläserfrage, ist so cool.
Okay, gut.
Ja, absolut.
Ja. Ja, was sage ich? Es ist so wie, erkläre ich immer, wenn du als Koch so ein Scheißmesser hast, dann kannst du nichts schneiden. Und wenn du so als Profi wie ich ein Scheißglas hast, dann kannst du auch nichts riechen und schmecken.
So wichtig ist
aber,
das.
Ja, schon.
Bin überrascht.
Aber erst ab irgendeinem, wenn du Wein einfach zum Genießen willst, dann nimmst du dir ein handelsübliches Glas, was jetzt nicht zu dick und nicht zu schwer ist. Am besten eins, was aus einem Guss gezogen ist, das merkst du, wenn der Kelch und der Stiel geklebt ist das ziemlich kacke. Das muss so gute Balance haben. Meistens ist der Stiel und der Kelch aus einem Guss und der Deckel wird immer drauf, also unten der Boden, der wird immer geklebt. Ja. Aber das da oben, wenn das aus einem ist, ist schon mal ganz geil. Und dann sollst du gut in der Hand liegen und du sollst das Glas mögen. Und dann ist der Wein automatisch auch cooler.
Ich glaube, man kann es auch so ein bisschen... Wir haben doch letztens mal über dieses neue Audioformat da geredet, unsere Kopfhörer. Ich glaube, Kopfhörer ist eigentlich ein ganz guter Vergleich.
So krass, okay, ja, das schon. Ist natürlich riesig krasser Unterschied, ne?
Also halt auch, wie Willi sagt, ab dem bestimmten, bei 128 MP3 ist das wahrscheinlich egal. aber wenn du jetzt eine geile Wave-Datei hast, dann machst du einen Unterschied, ob du jetzt halt die 5€ Kopfhörer oder die super krassen whatever hast so. Mhm. Und ich glaube, so ist es schon ein bisschen auch, weil es verstärkt halt einfach, es macht das Schlechte schlechter und das Gute besser. So
kann ich mit meinem Hörgerät nicht mitreden, aber klingt bloß.
Die Auflösung.
Ja,
die Auflösung.
Halt, genau.
Ja.
Maximiert halt alles so. Und ich glaube, so ein paar Basic-Gläser, aber diese Universal, wenn man so ein Universal-Gläser hat, da kann man ja erstmal nichts falsch machen, oder?
Na. Also irgendwo ein Universal.
Es gibt ja so Weißwein, dann gibt es so diese Universal ja. Und dann gibt es nochmal die ganz fetten Bordeaux Burgund
ja.
Gläsers.
Und nie eine Flöte für Sekt, oder? Das haben wir schon tausendmal
ja,
gesagt.
Das ist
ja, ist auch scheiße zum Spülen.
Spülen.
Sorry, aber ich bin auch ein praktischer Mensch.
True. Ich krieg meine Gläser nie sauber, weil ich keinen Geschirrspüler habe. Das ist immer sehr... Ich kaufe immer neue.
Ja, war das nochmal der?
Ich mach die immer kaputt. Ich habe schon zwei kaputt gemacht beim Spielen. Das ist so scheiße. Dann trinke ich manchmal doch wieder aus einer Tasse.
Sekt aus der Tasse. Das ist auch ein bisschen geil. Das ist so ein WG-Feeling.
Die sind einfach stabil. Alter, weißt du
na,
noch?
So auch eine Tasse Sekt.
Weißt du noch, das, wo ich dir mal diesen, wo du im Oriente gespielt hast in Karlsruhe?
Ja.
Wo du in meiner WG gepennt
hast? Ja, auf dem Boden. Ja.
Ja, ich hab da, ich hab
zwischen Kippenstummeln, das war geil.
Ich hab mein Zimmer überlassen. Und dann wart ihr so viele Leute und ich hatte gar keine Gläser, Digga. Da musste ich ja schon mal Gläser waschen. Das war geil.
Ich bin immer noch sehr dankbar übrigens dafür, dass wir in deiner WG pennen durften, als wir auf Tour waren.
Das ist letztes Mal eingefallen, weil wir hatten da in der Küche nicht mal warmes Wasser, Digga. Das muss ich mir mal vorstellen. Dann hat, dann
kann man bei dir sehr gut vorstellen.
Ja, da haben wir immer Gläser, habe ich das abgewaschen. Da war noch eine Mausefalle in der Küche damals. Mhm. Da haben wir ein paar Mäuse gekillt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Einige. Ja, wilde, das stimmt.
Wilde Zeiten.
Das war geil. Ne? Okay, das war Frage Nummer 1.
Darf ich noch eine?
Mhm.
Okay, also ich habe gar keine Ahnung von Portwein, weil wir vor uns über Portugal geredet haben, überhaupt gar keine Ahnung. Aber irgendwie mag ich's. Ich war mal, als ich in Lissabon war, auf jeden Fall in so einem Portweinladen und da habe ich mich so quer durchgetestet und das war richtig, richtig lecker und ich habe alles vergessen und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht so, wenn du so einen Go-To hättest, so einen Portwein, den du als Tipp hättest, welchen würdest du nennen? Ja, gerne also auch weißen
jetzt,
Portwein.
Wenn wir jetzt eh schon dabei sind, alles von Newport.
Leaport?
Ja Leaport, der hat auch diesen wunderbaren Sekt hier beisteuert.
Ah ja, okay,
das
nice.
Ist der Portwein-Barbo.
Echt? Also das ist, geil. Ja, da ist das ganze Sortiment mehr als richtig gut. Und sonst bin ich auch immer, wenn es dann ein bisschen größer sein soll, Grahams-Fan.
Grahams.
Ja.
Komm, am Freitag können wir in der Freundschaft
nice.
Eine ganz kleine Flasche Graham.
Genau. Und vorher noch unbedingt die Folge mit Johannes King anhören. Da haben wir nämlich eine wunderbare Portwein-Folge
gemacht.
Heißt
der King mit Nachnamen?
Ja, der King
okay,
im Ring.
Okay, ciao.
Geil,
ja.
Das ist geil. Das ist echt nice.
Ja, ja.
Ja. Das ist schon geil. Eine gute.
Hast du noch eine wunderbare, wo gehen so Künstler wie du gerne essen und trinken hin?
Wow, ich bin ein großer Foodie, gell? Ich bin ein Riesenfoodie.
Also, bist du, oh, schau da, mit die Brille nochmal.
Ja. Ja, ist so. Also, welche Art denn von Essen?
Ja, was ist jetzt so leicht angeflankt nachmittags?
Also, ich sag dir, der beste, wo ich gerne auf die Hand esse, so. Ist Alibaba in der Krosner Straße.
Boah, Digga, da war ich früher
sorry,
immer. Ich habe
ja
in der Krosner gewohnt.
Ja, bester Laden einfach. Ist einfach geil.
Digga, der ist echt krass. Ja.
Alibaba ist richtig cool. Ja.
Der macht krasse, als ob du das kennst.
Sicher gerne.
In der Krosner Straße.
Ja, Alter.
Was ist da in der Nähe für ein Platz?
Sag ich dir nicht. Also müsste ich mich rechtfertigen vor dir.
Sag mal. Du hast doch noch nie Falafel gegessen.
Ja, langsam werden wir jetzt wieder. Ist ja gut, dass wir morgen Jahresgespräch haben hier im Podcast. Da werden wir dann deine Position wieder neu ausloten, glaube ich.
Ja, da muss ich heute nochmal alles ausreizen.
Ja, bitte.
Ansonsten nee, gibt es in Neukölln gibt's das jemenitische Restaurant, wobei ich glaube, der Koch hat gerade gewechselt und vorher war es, glaube ich, nicer. Aber das ist eigentlich auch, also wenn man da essen geht, das ist nicht so ein geiles Interieur, sag ich jetzt mal. Aber das Essen, das ist das, also ich fand immer, es war das geilste Hummus ever. Sehr, sehr lecker.
Geil.
Ansonsten gibt es noch, es gibt so viele geile Sachen. Ich mag ja diesen, wie heißt dieser mit der, diesen Burritos mit diesem Esel als Logo. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt.
Ja, ich weiß noch, was du meinst.
Aber auch geil.
Mexikanisch auch geil, meistens.
Ja. Kommt drauf an. Ich finde mexikanisch, gut mexikanisch zu finden in Berlin ist gar nicht so einfach.
Ja, weil es ja mittlerweile schon einige Taquitos gibt.
Korrekt. Es gibt auch einen neuen Laden am Boxy, der ist auch ganz nice. Der hat gute Soßen. Die Soßen sind sehr solide.
Ja, müssen wir gucken, wo wir Freitag hingehen, vor der Freundschaft.
Ja.
Klären wir auf Cam, auf Mike.
Passt.
Aber apropos Mike, haben wir noch einen Song für die geile Playlist?
Oh ja, oh ja. Ich durfte einen raussuchen. Ach, ich liebe das ja.
Ich habe vorhin schon gesehen, wie deine Augen aufgegangen sind. Oh!
Ey, Mucke mitbringen, die nicht die eigene ist, beste. Ich nehme Eloa, eine junge französische Indie-Künstlerin.
Wie schreibt man das?
E-L-O-I.
Ja.
Eloa. Und der Song heißt Soleil Mort.
Soleil,
der ist ein bisschen Techno. Ist geil.
Geil. Ich denke, tote Sonne.
Hören wir uns jetzt gleich in der Pause an, würde ich sagen.
Ja, ich habe ausnahmsweise, also Eloa, Soleil Mort, Klick in unserer wunderbaren Terroir-Adiletten-Playlist.
Yummy.
Und ich habe gestern Abend noch eine Nachricht bekommen von Jonas Glocker.
Und er hätte noch einen Wunsch für die Playlist und ich dachte, ich erfülle ihm den heute, weil ich den Song auch nice finde. Und zwar von Dexter.
Ach was.
Vino.
Ja, ey, und scheiß, der hat der Shoutouts drauf. Der hat der Shoutouts zu Läden oder so.
Also, echt?
Ja, ja, am Schluss. Und das habe ich mir auch geklaut und habe Eisläden geschaut. Also, deswegen.
Geil.
Ich habe einen Song über Eiscreme gemacht.
Ja, ich weiß.
Und da, genau. Also Dexter eh besser, Mensch.
Ja, voll. Dann machen wir hier mal Dexter, Vino auch noch in die Playlist rein.
Ja.
Da haben wir hier auch noch mal Süddeutschland represented. Ja, ich hau heute öfter auf den Tisch, aber das ist auch hier ein lebendiger Podcast und wir sind ja nicht immer.
Ja, das Gespräch.
Ja. Was ist denn bei euch los, Mann? Hat ihr alle einen Stock im Arsch?
Zwei?
Ja, okay, das ist genehmigt.
Ja, ja. Nee, ich darf ja nicht sagen, dass du nicht geschluckt hast.
Ja, eben, der Willi ist halt hier auch nüchtern. Das ist schon eine.
Wettbewerbsverzerrung. Ja,
so ist das nämlich.
Ist auch ja, nicht so schön, ehrlich gesagt.
Das glaube ich, ja. Auf jeden Fall stoße ich erstmal an auf Mina.
Das war supi.
Super, dass du heute da warst.
Große Freude.
Oh, wirklich.
Bubbles against Troubles. Ich hoffe, alle da draußen haben auch ein bisschen was mitgenommen für die Bubble-Welt. Die nächste Folge wird wieder von Willi vorbereitet und da wird dann auch nicht mehr auf den Tisch geklopft.
Yes. Zum Glück.
Prost. Wie der aufgeht, oder? Ja, jetzt also Amalfi-Zitrone.
Ja. Der kommt in
der wird auch irgendwie, der wird leichter irgendwie, gell? Der ist nicht mehr so.
Der wird
hart.
Länger wie frischer, ja.
Das ist echt wild, ja. Also, Aqua Viva.
Ja. Tschüss. Gute letzte Worte.